Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Die Formel 1 hat Station gemacht in Barcelona am vergangenen Wochenende und die spanischen Fans, die waren richtig heiß auf das Rennen am Sonntag, denn die hatten sich natürlich einen spanischen Fahrer auf dem Podium erhofft in Form von Carlos Sainz oder Fernando Alonso oder bestenfalls natürlich mit beiden, aber daraus wurde nichts, denn den Spaniern wurde die Show gestohlen beim Heimrennen und zwar von Mercedes und natürlich auch von Max Verstappen, der am Ende ganz oben auf dem Podium stand zum 40. Mal in seiner Karriere. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und zu der Analyse zum großen Preis von Spanien. Ich bin Sophie Affeld und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, bevor wir loslegen, meinen Co-Moderator Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Hallo Sophie.
Und auch wieder mit dabei ist der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Servus auch an dich.
Hallo Sophie, hallo Kevin.
Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche schon auf den großen Preis von Spanien vorausgeschaut, Kevin. Und wir haben auch gesagt, wir beide zumindest, Christian musste ja ein bisschen früher gehen, dass wir sehr gespannt sind auf dieses Rennen. Einerseits aufgrund des neuen Layouts mit der lästigen Schikane, die da entfernt wurde im letzten Sektor. Andererseits aber natürlich auch aufgrund der Update-Thematik. Wir werden natürlich auch über Details gleich noch sprechen. Aber wie ist so dein allgemeines Fazit zu diesem Barcelona-Wochenende? Wurden deine Erwartungen erfüllt?
Ja, auf jeden Fall. Also was man, finde ich, gemerkt hat, ist, dass dieses Layout der Formel 1 gut tut, weil es eine neue Herausforderung ist, die ja keine ganz neue ist, für einige zumindest nicht. Also doch, ich glaube, Hülkenberg und Alonso sind zumindest die gewesen, die auch schon mal dort unterwegs waren auf dem alten Layout. Hamilton sich ja auch in der Vergangenheit mal. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es sehr positiv war. Also diese Ground-Effect-Autos hatten ihre Mühe auch so, diesen dritten Sektor dann gut zu überstehen. Es gab auch Ausritte, die auch folgenschwer waren. Also auch da wieder ein Lob fürs Kies in Barcelona. Fernando Alonso, der tat mir natürlich irgendwo leid, aber andererseits auch schön zu sehen, dass so einem Routinier solche Fehler passieren und die dann auch wirklich schwerwiegende Folgen haben. Ja, und ansonsten, also für Barcelona-Verhältnisse habe ich mich generell ganz gut unterhalten gefühlt, war ja auch strategisch ein interessantes Ding und die Strecke gefällt mir so definitiv viel besser. Auch die Veränderungen, die letzten Jahre schon vorgenommen worden sind, ich glaube Kurve 9 und 10 wurden da ja auch schon angepasst, haben der Strecke auch gut getan. Also insgesamt fand ich das Wochenende so rein fahrerisch und dem, was man so beobachten konnte, sehr gut.
Wie ging es dir da, Christian, auch mit dem neuen Layout? Hast du auch das Gefühl, dass das für ein bisschen mehr Spannung gesorgt hat für Barcelona-Verhältnisse?
Ich weiß nicht, ob unbedingt mehr Spannung im Sinn von Überholen. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass es jetzt zu viel verbessert hat, aber wahrscheinlich
obwohl,
auch nicht verschlechtert.
Es waren, glaube ich, über 100 Überholmanöver am Sonntag. Ja. Also es war wieder so eine wilde Zahl. Aber ich glaube, wir haben ja schon so oft über Qualität und Quantität von Überholmanövern gesprochen.
Das ist es. Das ist
schon mal ja. Und waren natürlich auch einige dabei, die also genau. Favoriten oder gute Fahrer, die weiter hinten gestartet sind. Also ist wahrscheinlich nicht zwingend dem Layout zuzuschreiben, ja.
Genau. Aber ich finde es grundsätzlich positiv, unabhängig jetzt von der ewigen Überholdiskussion, einfach weil man merkt, den Fahrern macht das Spaß, ja. Und das ist auch eine Kurve. Wir haben gesehen, Logan Sargeant hat sie mal abgeworfen, Alonso hat sie mal abgeworfen. Also das ist auch, wo man das Gefühl hat, die Formel-1-Fahrer müssen da so ein bisschen ihr Herz in die Hand nehmen. Wieder. Und das sagen auch viele, sie ist noch nicht vollgegangen. Max Verstappen hat gesagt, wenn die Autos besser werden, vielleicht dann 2024, dieses Jahr noch nicht. Und genau diese Kurven, die so wirklich am Limit sind, das ist es ja auch ein bisschen, was den Reiz der Formel 1 ausmacht. Klar kann man immer sagen, das sieht der Zuschauer von außen nicht, aber mir und meinem Racerherzen geht es ein bisschen besser, wenn ich zumindest weiß, dass das für die Fahrer eine Herausforderung ist. Die Fahrer waren unisono positiv über diese Änderung und deswegen hat mir das ganz gut gefallen und vielleicht, weil es jetzt so im Großen und Ganzen nicht der aufregendste Grand Prix aller Zeiten war, zugegeben, ich finde, es tut ganz gut, wenn dazwischen ab und zu mal nicht der totale Thriller ist, ja. Früher war Formel 1 andauernd so und wir haben sie auch ganz gern gehabt. Also für mich kann ab und zu mal so ein Rennen dabei sein, da habe ich gar nichts dagegen.
Du sprichst die Aufregung oder etwas mangelnde Aufregung phasenweise an. Das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Fazit zum Wochenende, muss ich sagen. Und zwar finde ich, Max Verstappen hat man wieder gemerkt, der spielt fast schon wieder ein bisschen mit der Konkurrenz und muss sich gefühlt nicht mal wirklich viel Mühe geben. Er hat ja neben dem Sieg auch den Grand Slam eingefahren. Also an allen Sessions stand er ganz oben auf dem Leaderboard und hat auch noch die schnellste Runde dazu eingefahren. Und ich weiß nicht, wie es dir so ging, Christian, aber ich habe mich nach diesem Rennen irgendwie so ein bisschen gefragt, was wir eigentlich sehen würden, wenn Max Verstappen denn mal alle Karten auf den Tisch legen müsste, weil zumindest ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er das musste. Abgesehen von den Track-Limit-Verstößen zumindest, fand ich, wirkte er teilweise vielleicht sogar schon ein bisschen unterfordert an diesem Wochenende.
Ja, ging mir ähnlich. Also wenn du den Nerv hast, 5 Runden vor Schluss, wenn du eh schon die Verwarnung hast, dann noch auf die schnellste Runde zu gehen und für diesen einen Punkt quasi eine Strafe zu riskieren, wobei jetzt kann man natürlich sagen, 5 Sekunden Strafe hätten ihm auch nicht wehgetan, ja. Aber das spricht schon dafür, dass der nicht letzte Rille fahren musste, um diesen Vorsprung rauszuholen. Wir werden es nicht wissen und ich glaube, das ist ein bisschen ein Systemleid sozusagen der Formel 1. Das ist die Rennen, wo einfach mal der zweite, drittplatzierte überrundet wird, weil ein Auto so dominant ist, weil das nämlich keiner mehr macht. Früher war es ja egal, da hast du den Motor nach dem Wochenende weggeschmissen. Das heißt, man hat dann auch einfach mal die Konkurrenz gedemütigt, so ein bisschen psychologisch. Das macht heute natürlich keiner mehr, weil man in der Regel nur noch so schnell fährt, wie unbedingt nötig, um ein Rennen zu gewinnen, weil man dann lieber halt den Motor runterdreht. Denn die Laufleistung, die du damit einsparen kannst, die kann dir zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison vielleicht noch helfen. Und mein Eindruck, Sophie, ja, ist auch, dass Verstappen da noch einiges an Luft gehabt hätte nach oben, was seine Leistung im Übrigen umso beeindruckender macht, denn Sergio Perez war ja meilenweit davon entfernt. Jetzt kann man sagen, okay, im Rennen ist der natürlich im Verkehr gesteckt, das stimmt alles, aber auch das Wochenende davor schon, ja, vor seinem Fehler im Qualifying, haben Perez ja permanent 3 bis 5 Zehntel auf Max Verstappen gefehlt. Also wenn man jetzt sagt, okay, Verstappen hat da noch was im Köcher gehabt, dann muss man auch ganz klar sagen, ich lese so viele Kommentare auf Social Media. Ja, der sitzt im besten Auto. Gerade unsere Schulnoten heute habe ich schon Kommentare gelesen. Warum kann man Verstappen eine 1 geben? Der sitzt doch in diesem... Ja, stimmt. Er sitzt mit Sicherheit im besten Auto. Das stellt niemand in Abrede. Aber innerhalb dieses besten Autos deklassiert er seine Teamkollegen noch mit großem Abstand. Und mein subjektives Gefühl ist einfach, es könnte ihm da niemand das Wasser reichen aktuell. Und dieses Paket Red Bull und Max Verstappen, das passt einfach gerade unglaublich gut zusammen.
Ja, also es war ein nahezu perfektes Wochenende für ihn, Kevin. Christian hat es jetzt schon angesprochen, für Sergio Perez kann man dasselbe jetzt nicht zwangsläufig sagen. Das begann ja schon am Grunde am Freitag, aber auch am Samstag dann so richtig mit den schlechten Nachrichten für ihn. Er hat Q3 nämlich verpasst, nachdem er sich ins Kiesbett verabschiedet hat und dann keine Runde mehr zusammenbekommen hat, die schnell genug war, um dann eben in die Top 10 auch einzuziehen. Du hast ja letzte Woche jetzt noch gesagt, du glaubst noch daran, dass er auch durchaus noch Max Verstappen Konkurrenz machen kann im Laufe der Saison, wenn er es irgendwie schafft, im Kopf noch den Schalter wieder umzulegen. Aber da muss man jetzt sagen, so an diesem Wochenende ist ihm das nicht wirklich gelungen, trotz der Aufholjagd von Platz 11 auf Platz 4 am Sonntag. Kann man das jetzt als Schadensbegrenzung noch bezeichnen, deiner Meinung nach? Oder war das schon doch relativ viel Schaden, den er mit Blick auf seine WM-Chancen davongetragen hat an diesem Wochenende?
Also ich halte es da mit Konrad Adenauer. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja.
Sehr schön.
Ja, nee, Spaß beiseite. Also Sergio Perez hätte einfach zur Motivation mal eine Kaffeepause gucken sollen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.
Das wäre eine Option gewesen.
Ja, also vielleicht übersetze ich sie beim nächsten Mal direkt ins Spanische, damit auch er sieht, dass noch Leute an ihn glauben, zumindest ein Stück weit. Nur mein Glaube ist jetzt an diesem Wochenende auch, sag ich mal, relativ erloschene. Es ist halt so, dass viel passieren kann, ja. Und deswegen hat er soweit Schadensbegrenzungen betrieben, wie er es konnte. Er hat sich den Schaden natürlich wieder selber hinzugefügt. Und das ist, glaube ich, das, worauf du auch anspielst. Das macht es unglaublich schwer, ihn dann auch als Konkurrenten wahrzunehmen für Max Verstappen. Weil das ist im Grunde genommen das, was ich letzte Woche angemarkert habe bei Kevins Kaffeepause auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass du halt dranbleiben musst. So, wenn du erstmal nicht vor ihm bist, dann musst du halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Saison dranbleiben und dann hoffentlich so eine Phase zu bekommen, wo du dann vorne bist. Also ich spreche immer so vom letzten Saisondrittel. So, das ist so die Crunch-Time für mich. Das ist auch immer die Stärke von Lewis Hamilton gewesen, da nochmal dieses gewisse Extra nachzulegen. Und dann hast du in Monaco dieses Ding, dann hast du in Spanien dieses Ding und dann ja, fällst natürlich auch so ein bisschen auf die Füße, ne? Dass du dich immer selber in so eine Position reinredest, auch reinreden lässt natürlich von der Presse, wenn sie dich fragt, bist du WM-Kandidat oder nicht, dann sagst du natürlich nicht nein in der Position von Sergio Perez. Ich finde, das muss man auch verstehen, weil ich würde mich jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, ja, ich will nicht Weltmeister werden. Das haben wir ja die letzten Jahre bei Bottas auch gesehen mit Hamilton zusammen. Der hat sich auch nie hingesetzt und sagt, ja, Lewis wird Weltmeister und ich fahre hier mal mit. Nee, das war immer bis zum letzten Moment, hat er zumindest nach außen hin den Glauben vermittelt, ich möchte Weltmeister werden. Er hätte es genauso wenig geschafft, wie es Perez schafft vermutlich, aber ich denke, so, wenn du nicht kapitulierst verbal, dann hast du halt die Chance. Und sportlich gesehen war das dann natürlich so das Maximum, was er hätte rausholen können. Hätte man strategisch noch was machen können über die Einstoppstrategie vielleicht, das haben wir auch mit Kevin Herrmann besprochen in der Datenanalyse zum großen Preis von Spanien. Ja und nein, es hätte vielleicht noch ein bisschen was dazukommen müssen, aber am Ende des Tages war das das Maximum an Punkte für Sergio Perez und er ist immer noch Zweiter in der Fahrerwertung. Die WM ist natürlich rechnerisch nicht entschieden, aber ich glaube so, rein mental gehen wir jetzt langsam schon auf diesen Weg hin, tatsächlich, dass man sagen muss, ja, da muss schon wirklich viel passieren, da muss schon so 99 kommen und Max Verstappen bricht sich beide Beine wegen dem Unfall, was wir ihm natürlich nicht wünschen, im Gegenteil, aber da müsste schon ein ganz krasser Ausfall von Max Verstappen kommen, auch über mehrere Rennen hinweg, dass dem da noch irgendwie was wegzunehmen ist. Und für Sergio Perez geht es tatsächlich dann im nächsten Moment, glaube ich, ums nackte Überleben, auch bei Red Bull. Ich glaube nach wie vor nicht, dass sie jetzt zwangsläufig sagen, wir lösen den Vertrag auf, der noch ein Jahr gilt nach dieser Saison. Aber definitiv ist es so, dass markige Worte gerade bei Red Bull auch dafür sorgen können, dass du halt umso tief fliegst oder umso schnell wieder fliegst und auf dem Boden liegst, wenn das wirklich nach hinten losgeht. Also ich hoffe für ihn, dass er jetzt in Kanada vielleicht wieder einen Schritt nach vorne machen kann. Aber in Spanien war es halt wirklich nicht mehr als das, was du gesagt hast, Sophie, Schadensbegrenzung.
Du hast jetzt eben die 99 als Zahl angesprochen, ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, denn es war Sieg Nummer 99 für Red Bull Racing, den Max Verstappen jetzt eingefahren hat. Das heißt, in Kanada kann die Nummer 100 folgen. Ja, das wäre natürlich für Sergio Perez super, wenn er vielleicht diesen 100. Sieg einfahren könnte, aber da muss schon einiges passieren, dass er sich da gegen Max Verstappen durchsetzen kann. Vielleicht steht ja auch jemand ganz anders oben in Kanada, da können wir dann in der nächsten Woche drauf vorausschauen. Aber ich glaube, so viel mehr gibt es zu Red Bull dann an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen mit Blick auf Barcelona, denn da war der Sieg nun mal relativ erwartbar. Was allerdings weniger erwartbar ist, und damit kommen wir dann auch zum Thema des
Christian, der guckt schon so, ist schon seinen Livestream-Blick,
ja, wenn ich schon, wenn er was ja, sagen merkt will. Schon, wie ja, ja, ich mir hier auf die Zähne passe. Bei dir würde ich einfach reinquatschen, weil so viel traue ich mir.
Ja, da noch Respekt.
Nein, ich habe noch, weil ich habe unserem ITler und Datenbank-Guru Marco Helgert heute einen Spezialauftrag gegeben, mal was nachzuschauen, weil dazu werden wir auch noch eine Geschichte machen. Und damit diese Arbeit, die er sich jetzt gemacht hat, für mich auch lohnt, müssen wir jetzt noch was hier nachtragen. Und zwar haben wir mal nachgeschaut, denn Red Bull hat jetzt 17 der letzten 18 Grand Prix gewonnen. Ja? Und das ist absoluter Rekord in der Formel 1. Das hat es in der Form auch noch nie gegeben. Von Frankreich 22 bis Spanien 23 mit der Unterbrechung George Russell in Brasilien. Wir alle erinnern uns an McLaren 1988. Es waren ja auch 15 von 16 Rennen. Und da haben wir die längsten Serien raussuchen lassen. Also Ferrari hat 15 von 16, McLaren hat 15 von 16, Mercedes hat 15 von 16 und Williams hat 9 von 10 geschafft. Aber 17 von 18, das ist tatsächlich absoluter Rekord in der Formel 1.
Boah, nicht schlecht. Und ist ja noch nicht am Ende gegebenenfalls.
Richtig.
Also Wahnsinn. Also ich glaube, bei Max Verstappen können wir auch bald wieder Wetten abschließen, auf wie viele Rennen der in diesem Jahr gewinnt. Ich meine, den Sieg für die meisten Rennen, also gewonnenen Rennen der Saison, hat er letztes Jahr schon aufgestellt. Gut möglich, dass er das in dieser Saison dann auch weiter ausbaut, weil ja, Stichwort Mercedes, ob die da noch groß drin umfuschen können, das ist eine Frage, die wir uns auch gleich stellen können. Aber sie haben zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht am Sonntag. Ich glaube, das kann man festhalten. Wir waren ja sehr gespannt eben auch auf dieses Wochenende, weil Monaco natürlich nicht wirklich aussagekräftig war, was auch die Updates an dem Auto am W14 betrifft. Und ja, jetzt hatten wir irgendwie eine bessere Referenz, Christian. Und ich muss sagen, also es wirkte so, zumindest am Sonntag, als hätten da die neuen Teile doch ordentlich funktioniert.
Das sieht schon ganz okay aus, ja. Also klar ist, der Abstand zu Red Bull, der ist natürlich immer noch sehr groß. Ich habe mir vorrechnen lassen, auf Basis der Daten von unserem Partner Pacetech, dass es so im Barcelona-Renntrim bei Lewis Hamilton 0,3 waren. Wahrscheinlich ist der Abstand in der Realität noch ein bisschen größer, weil Max Verstappen eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht ausgefahren ist, was geht. Also da ist schon noch ein dickes Brett zu bohren, um wirklich Verstappen mal gefährlich zu werden. Aber, und das ist die positive Nachricht, zum ersten Mal in dieser Saison war Mercedes wirklich mit ein bisschen Puffer sogar zweite Kraft in der Formel 1. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Hängt das mit diesem Update zusammen, dass Mercedes da einfach einen größeren Schritt gemacht hat als zum Beispiel Ferrari, die ja auch ein Update drauf hatten, wollen wir nicht ganz drauf vergessen, auch mit ganz anders aussehenden Seitenkästen, als das davor der Fall war mit dieser Badewanne. Aber Mercedes scheint da diesen ersten Schritt mal besser gegangen zu sein, als in Ferrari gegangen ist mit diesem Update. Hat natürlich auch schon ein Rennwochenende Vorsprung damit gehabt, muss man auch dazu sagen, von Monaco her. Also der Anfang ist gemacht, aber ich glaube, schieben wir mal alle Ergebnisse und Daten beiseite. Was mich aus Mercedes-Sicht fast am meisten positiv stimmen würde, also wäre ich Mercedes-Fan, da gehen Grüße raus an Raid an der Stelle, unseren Mercedes-Turbo-Ultra-Fan, das ist die Stimmung von Lewis Hamilton. Denn die war so positiv wie schon lange nicht mehr, auch was die Körpersprache und alles betrifft, am Sonntag nach dem Rennen. Und ich glaube, er wittert so ein bisschen eine Chance, da jetzt tatsächlich eine Kurve zu kratzen. Er weiß, glaube ich, das sagt er auch so, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis man wirklich wieder auf dem Level von Red Bull sein wird. Aber ich glaube, er hat zum ersten Mal das Gefühl wieder, das könnte klappen, dass da was geht.
Ja. Kevin, hat sich überrascht, dass auch George Russell sich da so weit nach vorne fahren konnte am Sonntag von 12 auf 3. Weil ich hatte eigentlich in den Sessions davor den Eindruck, dass er noch ein bisschen mehr Probleme hatte, sich da mit den Updates oder mit dem Auto generell zurechtzufinden als Lewis Hamilton im Vergleich.
Ja, ist ja ganz interessant. Das war ja in Monaco auch schon so. Da war am Anfang erst Hamilton stärker, dann kam Russell wieder. Ich glaube, dass George Russell einfach eine sehr, sehr krasse, ein sehr krasses Talent in Anpassungsfähigkeit hat. Das hat er, glaube ich, bei Williams schon gelernt, dass er auch mit einem Auto, was für ihn vielleicht am Anfang ein bisschen schwer zu fahren ist, dann im Rennen jede Menge mehr rausholen kann, als vielleicht drinsteckt. Und dieses Talent ist schon sehr wichtig tatsächlich, ne? Und das merkt man ihm dann auch an, dass wenn er dann auch einen guten Start erwischt, wie in Spanien, obwohl man darüber diskutieren kann, das haben wir in der Notenkonferenz heute auch gemacht, ob dieses in den Notausgang fahren notwendig war und ob das okay ist, dass er da nicht für bestraft worden ist, ob er sich dann einen zu großen Vorteil erschlichen hat oder nicht. Aber klar ist, er hat danach eine blitzsaubere Leistung gezeigt. Es hat strategisch gepasst, der Reifenverschleiß bei Mercedes hat gepasst und für George Russell gilt meiner Meinung nach nahezu genau das Gleiche wie für Sergio Perez. Jetzt, es geht nicht um eine WM zwischen ihm und Lewis Hamilton, aber wenn ein Lewis Hamilton sein Mojo, und da haben wir ja vor ein paar Wochen noch drüber gesprochen, findet Lewis Hamilton sein Mojo wieder und genau das passiert gerade. Und das macht es für George Russell gerade extrem prekär. Denn wenn Lewis Hamilton sein Mojo findet und das auch beibehalten kann, dann bin ich der festen Überzeugung, ist er immer noch 1 bis 2 Stufen über George Russell. Und da heißt es dann für Russell, in so einem Moment auch dran zu bleiben und zu zeigen, ja, ich bin next in line, ich bin der Thronfolger von Lewis Hamilton. Und das finde ich total spannend. Und das auch in so kleinen Rennen zu sehen, wie jetzt in Spanien, ist doch total toll. Ein Hamilton, der sehr stabil ist und ein Russell, der sich hocharbeitet und weiter dran bleibt und ein Top-Ergebnis einfährt. Also mehr können sich Mercedes-Fans gerade gar nicht wünschen. Und das ist einfach eine gute Situation. Hat es mich überrascht? Nein, weil George Russell tatsächlich einer der besten Fahrer im Feld ist, gerade was das Rennen angeht. Freut es mich für ihn? Ja, weil es gerade dann auch in diesem Zweikampf mit Lewis Hamilton sehr, sehr wichtig ist, genau jetzt auch schon da zu sein, während Lewis Hamilton gerade dabei ist, wieder in Form zu kommen.
Also auch ein großes Erfolgserlebnis natürlich war für Mercedes logischerweise das beste Ergebnis des Jahres mit Platz 2 und 3. Man muss sagen, das hatte man am Samstag jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen. Da gab es ja auch noch diese etwas oder sehr unglückliche Kollision zwischen den beiden. Hat jetzt keine größeren Auswirkungen, aber ja, sollte natürlich trotzdem nicht passieren. War nicht ganz ideal an der Stelle dann auch im Q2.
Aber interessant, interessant dazu noch. Also vor ein paar Jahren wären es jetzt Rosberg und Hamilton gewesen, hätten wir hier über das Psychospielchen gesprochen. Wochen, ne? In so einem Moment. Ja. Jetzt ist alles noch easy going. Das merkt man dann auch, weil noch geht es um nichts wirklich zwischen den beiden. Da wird das alles noch ein bisschen runtergeredet. Da kann man das auch noch machen, von wegen Missverständnis und so. Aber wenn man die Situation mal isoliert betrachtet, war das schon unglücklich, ja, in vielerlei Hinsicht. Und Das ist halt auch so eine Sache, ne? Inwiefern entwickelt sich George Russell da ja dann auch in so eine Richtung, weil um Lewis Hamilton nachhaltig zu schlagen, musst du in den Kopf. Und Nico Rosberg ist bis heute im Kopf von Lewis Hamilton. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview von Nico Rosberg am Samstag gesehen habt oder Sonntag. War das Sonntag, als er ihn interviewt hat am unten? Nee, Sonntag war das, nach dem Rennen.
Ja, nach dem Rennen, genau.
Also Lewis Hamilton redet unglaublich ungern mit Nico Rosberg. Das hat man so deutlich gesehen. Es war ihm so unwohl, mit ihm darüber zu reden, was da gerade im Rennen passiert ist. Und da merkt man mal, das muss man schaffen. Das ist bei Lewis Hamilton genau nämlich das, was Max Verstappen nicht hat. Bei Max Verstappen kommst du gar nicht in den Kopf rein, glaube ich. Und bei Hamilton kannst du schaffen. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo Russell auch das vielleicht schaffen muss in irgendeinem Moment. Aber jetzt gerade ist es einfach in Ordnung für Mercedes. Die kommen jetzt gerade wieder ins Rollen. Und deswegen kann man das noch als Missverständnis abtun. Aber wie gesagt, an anderer Stelle wird man diese Situation, glaube ich, auch anders bewerten.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also ich glaube, da können wir uns durchaus auf noch ein sehr spannendes Teamduell freuen in der Zukunft und vielleicht auch die kommenden Jahre, Christian, denn du hast die gute Stimmung von Lewis Hamilton eben schon angesprochen und das könnte ja durchaus auch dazu führen, dass er dann doch nochmal seinen Vertrag verlängert, wie man aktuell hört.
Genau, also es gab tatsächlich, der Podcast erscheint dann noch am Montag oder erst am Dienstag?
Nee, Montagabend. Montagabend, ja.
Also dann gab es heute ein Treffen zwischen Toto Wolff und Lewis Hamilton. Das hat Lewis Hamilton in Barcelona am Sonntag nach der Pressekonferenz angekündigt, als er gefragt wurde, wie sieht's denn jetzt aus? Bleibst du bei Mercedes oder nicht? Da meinte er, ja, morgen reden wir mit Toto drüber und hoffentlich kriegen wir was erledigt. Ich habe dann am Montagmorgen bei Mercedes nachgefragt, erstens, wo die beiden sich treffen, da wusste man das gar nicht genau. Es wurde mir gesagt, ja, entweder die machen es virtuell oder in Monaco. Und es wurde aber so ein bisschen relativiert, was ja auch Toto Wolff und Lewis Hamilton in Barcelona noch gesagt hatten. Es ist eins von vielen Meetings. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das glaube, um ehrlich zu sein. Denn vor einer Woche in Monaco hat Lewis Hamilton ja in der Pressekonferenz auch erzählt, dass er jetzt ein Team hat, das sich um diese Angelegenheiten kümmert. Ja, und dass das Verhandeln und das Ausarbeiten übernimmt. Und da hat er wörtlich gesagt, ich muss denen nur sagen, was ich will und die machen das dann für mich. Das heißt, er geht eigentlich nur noch zum Unterschreiben, so habe ich das verstanden und ich glaube, so hat es jeder verstanden, zu Toto Wolff in die Vertragsverhandlungen rein. Dann frage ich mich aber, wenn die nicht heute sich im besten Fall die Hand geben wollen, warum müssen sie sich dann treffen, wenn es ja eigentlich das Team von Lewis Hamilton macht. Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, dass man da tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten ist in den Vertragsgesprächen. Oder aber, das wäre jetzt natürlich die mega Überraschung, aber sagt niemals nie, Lewis Hamilton ist einfach schon sehr fortgeschritten in der Entscheidung, was er in Zukunft tun wird. Vielleicht treffen die sich auch, um abzuwickeln, dass es jetzt ein Botschaftervertrag wird, weil Lewis Hamilton am Saisonende aufhört. Also who knows? Ich habe das Gefühl überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er wird weitermachen. Aber ausschließen kann man in der Formel 1 nichts. Auf jeden Fall die Geschichten, die wir ja auch vor ein paar Wochen noch gehört haben, Lewis Hamilton vielleicht zu Ferrari Angebot von denen bekommen, das ist wieder so ein bisschen ruhiger geworden. Und nach der Pressekonferenz tatsächlich gestern hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass Lewis Hamilton da weg möchte. Ich glaube, das Timing ist auch gerade sehr günstig. Ich glaube wirklich, auch wenn das so ein bisschen kleingeredet wurde, dass für Lewis Hamilton wahnsinnig wichtig war, dieses Update jetzt, weil es einfach so ein Richtungswechsel war, dass er sieht, geht das in die richtige Richtung oder tut's das nicht? Weil wenn er gemerkt hätte, das geht jetzt wieder nicht in die richtige Richtung, obwohl James Allison da ist, auch das hört man ja, dass Lewis Hamilton einer derjenigen war, die gesagt haben, lass uns doch mal mit James Allison wieder probieren, weil das Vertrauen in Mike Elliott so ein bisschen verloren gegangen war, nachdem er über den Winter nochmal an diesem alten Konzept festgehalten hatte. Also ich glaube, da passt jetzt sehr viel zusammen, wo ich mir vorstellen kann, dass Lewis Hamilton das Gefühl hat, okay, so wie das jetzt gerade sich entwickelt, habe ich vielleicht nochmal die Chance, doch diesen achten Titel zu holen und den natürlich auf Mercedes zu holen, ein ganzes Rennfahrerleben lang der Marke Mercedes treu zu bleiben, hätte noch einen ganz anderen Vorteil, weil dann kann er ein Leben lang bis zum Tage seines Todes Mercedes-Markenbotschafter sein. Das ist eine tolle Geschichte für Mercedes. Man denke nur an die vielen legendären Auftritte von Stirling Moss, auch im hohen Alter noch. Ist übrigens eins der wenigen Selfies, die ich habe mit Stirling Moss, habe ich mal eins gemacht. Das war mir tatsächlich wichtig bei der Enstall Classic. So, worauf wollte ich jetzt raus? Und genau, und diese Möglichkeit hat Lewis Hamilton eben auch, ja, dass er sagt, okay, ich kann da auch mit 75 noch in den Paddock kommen, mit dem Stern auf der Brust und kriegt da auch noch ein bisschen Rentengeld dafür. Also das ist halt die Frage, würde er sich wirklich nochmal entscheiden, wohin zu gehen? würde er darauf wahrscheinlich verzichten, weil ich glaube nicht, sollte er jetzt, rein hypothetisches Ding, sollte er jetzt tatsächlich für 2 Jahre zum Beispiel zu Ferrari gehen, glaube ich nicht, dass du einfach so zu Mercedes zurückkehren kannst. Vielleicht auch irgendwann, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, aber ich glaube zumindest nicht direkt.
Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir nochmal diese ganze Story seit 2021 Revue passieren lassen, ihm wird in seinen Augen im letzten Rennen der Weltmeistertitel geraubt, 2022 geht komplett in die Hose, sein Teamkollege George Russell kommt da rein ins Team und ist direkt sehr stark, 23 entwickelt sich das auch aufgrund seines Inputs wieder in eine Richtung, die das Team stark macht, so, und er holt dann wegen meiner 24 oder 25, auch wenn das natürlich sehr hypothetisch ist, den Titel, diesen 8. Titel, dann macht es diesen Titel noch viel größer als den, den er 2021 gewonnen hätte. Und das ist halt einfach, glaube ich, was ihn auch antreibt. Ich glaube, der möchte höher, größer, weiter, der möchte der Größte aller Zeiten sein, der möchte in den Augen der Leute der sein, der am Ende mit der Formel 1, mit Mercedes in Verbindung gebracht wird. Und diese Story, die man da jetzt noch erzählen kann, wenn die jetzt wieder auf den Level kommen, wo sie Red Bull gefährlich werden können, wo sie sich vielleicht auch mal schlagen können perspektivisch und eventuell Hamilton diesen 8. Titel holen kann. Also das wäre, glaube ich, die Geschichte schlechthin und würde ja unheimlich viel auch wieder aktivieren. In der Fanszene bin ich mir ganz sicher, dass wenn sich das nochmal entwickelt in eine richtige Richtung, dann wächst auch das Interesse an der Formel 1 wieder noch mehr, als es wahrscheinlich eh schon ist in vielen Ländern. Also das, ja, also alles andere als eine Verlängerung bei Mercedes macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich würde auch nicht zu Ferrari wechseln jetzt an seiner Stelle. Also das kommt noch dazu.
Spätestens nach diesem Wochenende denkt er sich das wahrscheinlich auch. Aber da kommt
nur wenn Bono mitkommt und nicht einer dieser Narren an einem Renningenieurposten sitzen, die jetzt gerade da sind. Bei allem Respekt.
Ja, sprechen wir gleich noch im nächsten Tag drüber. Ich will noch einmal kurz eine Hörerfrage unterbringen, bevor wir das jetzt hier vergessen, weil bevor Mercedes jetzt wieder an die Titel denkt, müssen sie natürlich auch erstmal wieder anfangen, die kleinen Brötchen zu backen und vielleicht mal wieder an einem Sieg zu schnuppern. Und da passt die Frage von Marcel Weigel eigentlich ganz gut rein. Der hat nämlich Folgendes geschrieben. Wenn Mercedes am eigentlich ersten Wochenende mit den Updates so circa 3/10 hinterherhängt, wo man noch nicht weiß, wie man das Auto optimal abstimmt, wäre da ein riesiger Sprung von circa 5/10 bis 1 Sekunde nicht sogar möglich, wenn das Setup dann optimal getroffen wird. Dazu würde mich eure Meinung interessieren. Ja, Christian, was glaubst du? Ist so ein großer Sprung im Laufe der Saison jetzt noch drin bei Mercedes?
Also grundsätzlich glaube ich schon, dass man 5/10 aufholen kann. Vor allem, weil es ja auch denkbar ist, dass Red Bull, der Punktevorsprung ist schon riesig. Wir haben schon gesagt, 71 Punkte auf den ersten Nicht-Red Bull-Piloten. Das heißt, die Verlockung bei Red Bull, dass man vielleicht einen Gang zurückschaltet und sagt, okay, wir schonen jetzt unser ohnehin geschundenes Budget an Ressourcen, an CFD, ja, weil man ja durch diese Handicap-Regel und durch die Budgetstrafe viel weniger Aero-Ressourcen einsetzen darf als die anderen, kann man sagen, okay, wir sparen da gut auf, wir legen frühzeitig sehr viel für 2024 in die Waagschale, weil 23, das fahren wir jetzt auch irgendwann so nach Hause. Das heißt aber, dass die anderen Teams, die noch weiterentwickeln in der Saison, eine Chance hätten, sollte es so kommen. Ja, ich bin gerade ein bisschen vor mich hin. Aber dass die anderen Teams dann natürlich eine Chance hätten, zum Saisonende näher zu kommen oder vielleicht sogar mit Red Bull gleichzuziehen. Möglicherweise in Kauf genommen von Red Bull, weil sie sagen, wenn die letzten 3 Rennen jemand mit uns auf Augenhöhe ist, was juckt uns das? Da sind wir längst Weltmeister. Ähnlich wie es ja letztes Jahr eigentlich gelaufen ist. Das heißt, deswegen glaube ich schon, dass man diesen Rückstand aufholen kann. Ob es allerdings nur mit Setup geht, wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Also ich glaube, Mercedes und die anderen Teams, die da auch noch Chancen haben, durchaus aufzuholen. Ich denke da vor allem an Aston Martin. Im Übrigen, die bringen ja auch in Kanada wieder ein Update. Also ich glaube schon, dass die da noch was in die Waagschale werfen müssen. Es stimmt, man kann mit Setup auch ein paar Zehntel Unterschied machen, gerade wenn du die Reifen optimal ins Fenster bringst oder halt auch nicht. Gesehen zum Beispiel am vergangenen Wochenende bei Ferrari. Leclerc, erster Stint mit dem harten Reifen, totale Katastrophe. Er kann sich selbst nicht erklären, warum. Dritter Stint, auf einmal funktioniert das Ding. Solche Dinge können natürlich immer passieren, aber wenn es so einfach wäre, einfach mal so eine halbe Sekunde mit ein bisschen anderen Setup zu finden, das wäre natürlich schön. Wobei, es stimmt natürlich, haben wir auch Mercedes bestes Beispiel eigentlich, die haben vom Freitag bis Sonntag garantiert eine halbe Sekunde gefunden, nur durch Setup, ja. Aber man muss es ja relativ betrachten, weil die anderen entwickeln sich ja auch weiter und da, relativ gesehen, glaube ich, findest du keine halbe Sekunde.
Das ist ja ganz lustig, Kevin. Eigentlich so ein bisschen eine Parallele zum letzten Jahr. Da haben wir ja auch am Anfang nicht wirklich an den Sieg geglaubt und irgendwann haben wir dann doch angefangen, die Wetten abzuschließen, ob das noch was wird in der Saison oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer da recht. Ich glaube, wir haben sogar alle gesagt, sie schaffen es noch. Weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls haben sie es ja geschafft in Form von George Russell dann in Brasilien. Würdest du dich da auch zu hinreißen lassen, in diesem Jahr zu sagen, die packen es noch?
Ey. Wenn Verstappen und Perez ausfallen. Wenn Verstappen ausfällt, aus eigener Kraft gewinnt dieses Jahr kein anderer ein Rennen außer Red Bull. Glaube ich. Also
würde ich mich anschließen.
Vielleicht, aus eigener Kraft ist halt immer schwer, ne? Christian, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber eigene Kraft ist halt, wenn du siehst, welchen Abstand Red Bull immer noch hat, sag ich mal, am Ende des Rennens, was der sich rausfahren kann und was immer noch drinsteckt. Also wenn der jetzt durchgezogen hätte, Verstappen, mit allem, was geht, dann wäre der wahrscheinlich auch wieder 30 Sekunden vor Hamilton ins Ziel gekommen oder so. Ja, also aus eigener Kraft sehe ich es tatsächlich dieses Jahr nicht. Nee.
Ich glaube auch nicht, aber never say never. Wie Christian vorhin schon so schön gesagt hat, in der Formel 1 kann alles passieren.
Ich meine, Brasilien war ja auch nicht eigene Kraft von Mercedes.
Nein, also naja, aber so halb also schon.
Mehr,
also,
ja, na.
Aber, ja, aber boah, also ich sehe das dieses Jahr noch nicht. Also noch nicht.
Wie gesagt, eigene Kraft ist ja auch schwierig zu definieren, weil genau. Das macht man mit dem Regenrennen zum Beispiel. Ja? Da kann ja jemand tatsächlich einfach on pace schneller sein als der
Red Bull. Das stimmt.
Ist das dann eigene Kraft? Im Trockenrennen hätten sie wahrscheinlich keine Chance gehabt. Also, dass die wirklich alle Rennen gewinnen, die Diskussion gibt es ja auch gerade. Das halte ich schon für sehr, sehr unwahrscheinlich. Nicht, weil ich an der Dominanz dieses Autos zweifeln würde. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Aber dass du 22 Rennen auf die Kette bringst, ohne dass sich deine eigenen zwei Fahrer mal reinfahren, ohne dass einer vor allem Verstappen abschießt, weil Perez ist ja nicht eine Bank auf den Sieg, das ist ja nur Verstappen, dass der nicht mal einen Motorwechsel hat und dann irgendwo auf einer Strecke hinten steht, wo man halt nicht gut überholen kann. Dass ein Regenrennen ist, wo er mal wegrutscht oder so. Also, dass da, also wenn sie das hinkriegen, dann ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Da lasse ich mir eine Glatze scheren.
Oh,
danke. Das merken wir uns auf jeden Fall.
Das haben wir drin. Das ist drin, Christian. Da ist die
Saison. Dann sprechen wir uns am Ende des Jahres.
Von Helmut Marko.
Oh, das wird ihn freuen, glaube ich, das machen zu dürfen.
Jetzt werden alle, die noch keine Red Bull-Fans sind, definitiv Red Bull-Fans, ich bin mir sicher.
Und die Christian leiden sehen wollen, weil sie ihn nicht mögen, werden auch Red Bull-Fans.
Ah ja, da freue ich mich drauf, wenn es soweit kommen sollte. Um einen Satz zu Ende zu bringen, bevor wir da mal in eine erste Pause gehen, weil wir sind ja schon 32 Minuten dabei, ja. Sportlich, wie immer. vielen Dank an dich, Marcel, für die Frage. Wenn ihr auch Fragen habt, die euch interessieren und die wir beantworten sollen, dann immer gerne her damit. Könnt ihr uns gerne auf Social Media beispielsweise schicken. Ist alles in den Shownotes auch verlinkt. Und ja, wir gehen jetzt mal in eine erste kurze Pause zum Durchatmen und dann sprechen wir mal über die beiden Fahrer, auf denen sehr viele Hoffnungen eben lagen vor diesem Wochenende, nämlich Carlos Sainz und Fernando Alonso. Aber die Hoffnungen, die wurden ein Stück weit enttäuscht. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das gleiche bei Start und Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werner's Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Willkommen zurück zur Analyse zum großen Preis von Spanien hier auf Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt im vorherigen Take schon über die großen Gewinner des Wochenendes gesprochen mit Max Verstappen und Mercedes. Aber es gibt, wie es immer so sein muss, auch einige Verlierer. Und zu denen gehörte eben leider aus Sicht der spanischen Fans auch Carlos Sainz. War für ihn ja ein sehr wichtiges Rennen, Heimrennen halt. Das hat er schon sehr oft erlebt, auch als Kind, hat dort Alonso unter anderem das erste Mal getroffen, sein großes Idol aus Kindheitstagen. Auch Michael Schumacher unter anderem hat er in der Pressekonferenz erzählt. Und Kevin, es ist eigentlich auch eine Strecke, die ihm ganz gut gelegen hat in den letzten Jahren. Er hatte eigentlich eine sehr gute Punktebilanz. Aber Platz 5 am Sonntag war dann irgendwie doch nicht so ganz das, was er sich erhofft hatte. Zumindest nicht nach dem Samstag, wo er ja doch ein sehr starkes Qualifying hingelegt hat mit Platz 2.
Ja, absolut. Also ich denke, das kann er sich mal mitnehmen nach Kanada und das war's dann auch. Also der Sonntag, tat schon wieder weh. War schon wieder viel Schmerz für Ferrari-Fans, war schon wieder viel Schmerz auch für Carlos Sainz-Fans, die ja doch wirklich zuhauf auf der Tribüne saßen auch. Also mich sogar ein bisschen überrascht, also wie beliebt der in Spanien ist. Aber was soll er machen? Ja, das Auto frisst die Reifen. Sein Renningenieur, ich glaube, das ist Ricardo Adami, ist ja, glaube ich, seiner. Ich weiß nicht, ob Leclerc und Sainz mit ihren beiden Renningenieuren gerade so zufrieden sind oder generell, wie Ferrari halt performt, wie das Auto ist. Da muss man da auch sagen, er hat das Maximum rausgeholt wahrscheinlich an dem Tag. Und er muss sich nichts vorwerfen. So, es war in Ordnung, nur das Auto war halt nicht das, was er gebraucht hätte, glaube ich, um ein besseres Ergebnis einzufahren. Und das ist halt das, was es, glaube ich, so bitter macht, weil keiner wirklich versteht, warum es so ist, wie es ist. Und dann kommen individuelle, menschliche Fehler dazu, sowohl von den Fahrern als auch von der Boxenmauer sozusagen. Die Querelen um Laurent Mekis werden sicherlich auch noch ihr Übriges tun intern. Ja, also Sainz konnte einem tatsächlich nur leid tun, ebenso wie Charles Leclerc, ja. Also ich glaube, wir müssen uns davon freimachen, dass Charles Leclerc auf Platz 19 stand nach der Qualifikation, weil er so schlecht ist, im Gegenteil. Also es war, irgendwas muss nicht geklappt haben an dem Auto, was einfach nicht, er hat sich unsicher gefühlt, hat es ja auch gesagt. Man hat ja die Hinterradaufhängung, glaube ich, auch wieder gewechselt dann für Sonntag bei ihm. Da lief es auch ein bisschen besser. Aber für den fürs Heimspiel war das für Sainz natürlich super bitter, ne?
Ja, du sprichst den Funkverkehr jetzt auch an, also sowohl Carlos Sainz als auch Charles Leclerc haben sich ja durchaus wieder ein bisschen beschwert, vor allem über die Reifenwahl. Strategie war irgendwie mal wieder speziell. Also Carlos Sainz kam ja auch schon relativ früh rein. Charles Leclerc dann nur eine Runde später, obwohl der auf den harten Reifen war, Carlos Sainz auf den weichen. Also ja, da ist mit den Reifen auf jeden Fall schon wieder irgendwas, hat da gar nicht gepasst, kann man sagen. Und sie haben es eben auch, Christian, am Funk dann doch deutlich geäußert oder beziehungsweise Charles Leclerc hat es eigentlich durch Schweigen geäußert, muss man sagen, und nicht in Worten. Glaubst du, das ist auch so eines dieser grundlegenden Probleme, die es bei Ferrari aktuell gibt, dass man eben den Fahrern auch nicht so genug Mitbestimmungsrecht gibt oder zumindest, dass die das Gefühl haben, sie haben es nicht? Weil ob jetzt die immer recht haben, die Fahrer, ist ja auch nochmal eine andere Frage.
Ja, also du sprichst natürlich an diese Situation am Boxenfunk, die ja auch viral gegangen ist. Kevin hat mir die gestern Abend, glaube ich, noch zugeschickt, einen Clip davon. Wirklich sehr spannend, wo Leclerc ja eigentlich einen anderen Reifen fordert als den er dann kriegt. Der möchte den Soft haben, er kriegt den harten. Ich habe mich sehr genau für eine Geschichte auf unserem Portal motorsporttotal.com damit beschäftigt heute. Erstmal muss man sagen, Ferrari hat richtig entschieden. Ja, der harte Reifen war besser. Das wussten die zu dem Zeitpunkt aber nicht, weil ja der erste Stint mit dem harten Reifen total in die Hose gegangen ist und Leclerc, glaube ich, auch deswegen den unbedingt vermeiden wollte. Also er wollte den Softreifen. Vertrauensbildend ist das natürlich nicht. Ja, wenn du zu deinem Renningenieur sagst, ich möchte das und du kriegst was anderes, ohne dass das irgendwie dann ausdiskutiert wird. Man hätte ja auch sagen können, hier, lieber Charles, wir glauben, das ist der bessere Reifen, trust us, ja, sondern nein, hat man nicht gemacht. Man hat ihn einfach in dem Glauben gelassen, hat noch gesagt, confirm. Also er sagt ja, ich möchte den Soft. Der Renningenieur sagt dann confirm. Und dann gefühlte 3 Meter, bevor er den Boxenplatz erreicht, heißt es plötzlich, übrigens, Edge, du kriegst jetzt den Hard, kannst nichts mehr machen, Pech gehabt. Also das war schon ziemlich krass. Was ich mich noch frage, ist halt, ich habe mir dann ja den Boxenfunk ganz genau angehört. Das war, ich glaube, Runde 41 von 66 oder so. Und bis zur 66. und letzten Runde hat Leclerc kein Wort mehr gesagt am Boxenfunk. Er wurde einmal auch gebeten, er möge bitte ein Face-Update geben, was auch immer das sein mag. Hat er auch nichts gesagt drauf, ja. Jetzt ist, glaube ich, nicht unüblich, dass ein Fahrer mal über längere Zeit einfach nichts sagt, sondern nur Kommandos vom Renningenieur kriegt. Aber wenn er direkt angesprochen wird, dass er auch nichts sagt, ist irgendwie zumindest ein bisschen merkwürdig. Vielleicht überinterpretiere ich das, ja. Vielleicht ist alles okay, weil er dann auch nach dem Rennen ja gleich gesehen hat, okay, das war der bessere Reifen. Gleich nach Zieldurchfahrt im Übrigen hatte sich nämlich auch wieder gemeldet, da wurde dann gesprochen. Und das Erste, was er wissen wollte, war, wie ging es denn Carlos eigentlich mit diesem harten Reifen, ja. Und da hat ihm dann der Renningenieur gesagt, ja, für den war das der beste Reifen. Und da kam keine Antwort mehr drauf. Hinterher hat Leclerc dann in den ersten Interviews ja gesagt, ja, der Hart war gut. Also ich glaube, er hat dann auch eingesehen, dass es wahrscheinlich die richtige Entscheidung war, die das Team da getroffen hat. Aber unabhängig davon, einfach, dass du als Rennfahrer dir einen Reifen wünschst und ohne Diskussion kriegst du einen anderen, boah, das ist schon, ich fand das relativ hart, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hilft für ein besseres Verhältnis teamintern zum Renningenieur.
Und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal darüber gesprochen, ob Charles Leclerc vielleicht auch mehr einstehen muss für das, was er will oder mehr fordern muss, aber du hast es gesagt,
also ja, man hat ja
eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, ja, weil die 2 Sekunden, die haben ja leider nicht mehr gereicht an der Box, um die Reifen nochmal kurz zu tauschen.
Ich meine, also, das Problem ist bei Ferrari und Reifen tauschen so spontan, da kennen die sich aus. Also Brasilien, ne, da hat man einfach mal 10 Sätze hingelegt bei Charles Leclerc, um zu gucken, welcher passt.
Also hätte doch geklappt vielleicht.
Ja, ich habe ehrlich mitbekommen, dass viele Ferrari-Fans große Hoffnungen hatten, als gestern durch Twitter geisterte, dass man Xavi, also ich weiß gar nicht, wie der mit ganzem Namen heißt, aber nur Xavi, sein Renningenieur gefeuert wurde. Das ist halt nach wie vor ein Gerücht, ja. Aber ich muss wirklich sagen, also nach der Aktion ist es halt, glaube ich, schwer, ja, das nicht zu fordern oder sich zu wünschen, für Leclerc-Fans vor allem, ja, weil es nicht das erste Mal ist. Es ist jetzt auch in dieser Saison bereits mehrfach passiert, dass sie sich da in die Wolle bekommen haben, dass es also auch da Misskommunikation gab, wo wir das ja bei Mercedes vorhin auch schon hatten. Also,
ja. In Monaco ja erst, haben wir ja letzte Woche erst drüber
genau geredet. Genau. Ne? Also, ja, und bei Sainz war es ja nicht weniger. Ne? Also auch da gab es halt zumindest mal eine Diskussion am Funk über den Zeitpunkt der Ausstrahlung des Funks im Worldfeed, kann man natürlich diskutieren, aber trotzdem gab es halt die Frage, why? Also warum soll ich jetzt hier auf Medium gehen? So, das ist halt so.
Und auch die wurde nicht beantwortet.
Genau. Übrigens.
Auch das habe ich mir angehört. Ja.
Ja, man hat Plan A, man hat Plan B, C bis YZ und am Ende, ja, diskutiert man da nicht drüber. Und das ist halt was, so, das sieht man bei Mercedes zum Beispiel ganz toll. Ne? Wenn dann George Russell sagt, ja, Leute, ich habe das Gefühl, das und das wäre vielleicht besser zu machen, dann probiert man das mal. Ja, und dann oft zeigt sich, ja, das war die richtige Entscheidung. Klar, der harte Reifen war mit Sicherheit der richtige Reifen. Aber Leclerc hat ja nichts zu verlieren gehabt. So, dann gib ihm das. So, warum gibst du ihm das nicht einfach dann mal? Und dann kann man gucken. So, dann kann man sagen, ja, du, Charles, hast gesehen. War gut, dass du es gesagt hast. Wir haben es mal probiert, aber das ist nichts. Und so ist es erneut etwas, wo Ferrari, und das kann auch nicht der Anspruch von Ferrari sein, unabhängig davon, ob das Auto jetzt nicht den Ansprüchen genügt, aber was das alleine für ein Image-Schaden ist, wenn Ferrari als Marke so also da passt das Wort dilettantisch, was Laurent Rossi für seine Alpine-Jungs benutzt hat, doch erst recht, weil es ist, jede Woche ist irgendwas bei Ferrari, irgendeine Diskussion und das, Fred Vasseur gibt keine gute Figur ab. Wie gesagt, die Mackies-Geschichte, wo keiner weiß, wann geht Mackies jetzt, wie ist das jetzt eigentlich geregelt, keiner sagt wirklich was, weil keiner was sagen darf oder sagen will. Die Renningenieure machen sich am Boxenfunk vor den Leuten lächerlich, in Anführungsstrichen. So, und die Fahrer sitzen da und gucken sich traurig an nach dem Rennen, stehen zusammen, reden darüber, was gerade passiert ist. Es hat ja was von einer Selbsthilfegruppe, wie sie sich da zusammengesetzt haben und dann darüber geredet haben. Und keiner hat eine Lösung für die Probleme. Und wieder schaffen sie es, dass Mercedes sie erneut überholt, wie letzte Saison, weil sie sich mit ihren eigenen Problemen so im Weg stehen. Und Aston Martin hat sie schon überholt und man hat nicht das Gefühl von außen, dass bei Ferrari jetzt irgendwie so, boah, das ist jetzt der Kniff und dann geht's wieder weiter. Das Update war ja ganz in Ordnung. Aber es geht ja auch um das, was drumherum passiert. Und das ist einfach, es ist echt traurig. Es ist wirklich, wirklich traurig. Es tut mir im Herzen weh, muss ich wirklich sagen.
Ja, du sprichst das Update an. Christian hat es vorhin ja auch schon gesagt. Also die Seitenkästen, die haben sich verändert. Die Badewanne ist quasi weg. Aber die Probleme drumherum, die ja, bleiben weiterhin, kann man sagen. Klar, zum Thema Update muss man vielleicht auch noch mal 1-2 Wochen warten, bis man da auch ein erstes Zwischenfazit ziehen kann. Weil das haben wir jetzt ja auch bei Mercedes gesehen. Also klar, ist Barcelona jetzt eine bessere Referenzstrecke gewesen als Monaco. Aber dass es jetzt nicht immer am ersten Wochenende schon 1000%ig funktioniert, ist da dann auch irgendwie logisch. Und das ist definitiv ja auch nicht die einzige Baustelle, wie wir gerade schon festgestellt haben. Also doch wieder ein sehr enttäuschendes Wochenende für die Ferrari-Fans und die sind das ja inzwischen, muss man sagen, ja leider dann auch schon gewohnt. Im Gegensatz
zu den Fans. Wir haben übrigens ein Feedback noch, Entschuldigung Sophie,
ja,
das wusstest du nicht. Wir haben ein Feedback reinbekommen von unserem Hörer Anthony, ja, also Mitglieder der Starting Grid Telegram-Gruppe, wissen wer er ist. Der hat mir geschrieben, dass er seine Meinung gerne zu Ferrari mit reinbringen würde in die Sendung und ich habe ihm gesagt, ja, mach,
ja, bitte.
Ja, schreib. Er schreibt, mir ist aufgefallen, dass seit dieser Regeländerung bei Ferrari absolut gar nichts mehr geht im Rennen. Währenddessen davor sie gute Siegchancen in Frankreich und Ungarn hatten, ist es seit Belgien nicht mehr der Fall. Er sagt, vielleicht ist der Weg, den Binotto mit dem Wagen gegangen ist, der falsche gewesen. Und das sieht man besonders dieses Jahr. Und ich finde, Binotto ist für dieses Jahr der Hauptschuldige, wie es bisher läuft. So, also die Altlasten von Binotto zählt er da noch so ein bisschen mit rein. Das stimmt natürlich, mein Fred Vasseur ist jetzt gerade dabei, Strukturen aufzubrechen und ich gebe Anthony da durchaus recht, dass ja, dass es definitiv, sag ich mal, Sachen gab, die nicht in Ferraris Richtung gegangen sind, was vielleicht Regularien und sowas anging und dass natürlich die ganzen letzten Jahre, in denen Binotto dort geschaltet und gewaltet hat, vielleicht auch nicht die 100% richtigen Wege waren, die sie eingeschlagen sind. Nur dann ist es halt tatsächlich so, dann kann man die Saison 2023 auch abschreiben, weil wenn du jetzt siehst, was Sir alles ändert, dann geht ein Sanchez geht zu McLaren, Mackies geht zu Alpha Tauri, also da, ja. Christian, eine interessante Frage, die ich noch an dich hätte in dem Fall tatsächlich. Erinnert dich das gerade so ein bisschen an die Phase, bevor Jean Todt zu Ferrari kam, wo da auch ja so ein bisschen ja, deutsche Vita gelebt wurde, wurde ja immer wieder gesagt, die haben mittags da gesessen und Lambrusco getrunken und dann hat Todd das erstmal alles aufbrechen müssen. Das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Also ist es vielleicht wirklich so ein bisschen vergleichbar, dass jetzt der nächste Franzose kommt und versucht, das irgendwie in die richtige Richtung zu lenken und jetzt einfach Zeit braucht, diese ganzen Strukturen, die ja so ein bisschen auch verkrustet wirken, irgendwie aufzubrechen?
Einerseits schon, also das kann man nicht ganz von der Hand weisen, glaube ich, dass es ein paar Parallelen gibt, auf der anderen Seite aber auch nicht, weil damals, als Todd kam, war es noch viel, viel chaotischer und zerfahrener. Also da gab es ja 2 Ferrari-Teams eigentlich, ich empfehle dringend zu lesen, das Buch von John Barnard. Das sind ganz hervorragende Lektüre und die erzählt so wunderbar, was für ein wirklich Affentheater Ferrari damals war, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. John Barnard ja B3 Technologies gegründet in England, war da sozusagen der Chassis-Designer, der seine Pläne nach Italien geschickt hat, wo das dann gefertigt wurde. Und da sind ja also völlig aberwitzige Dinge passiert. Also man hat ja da in Italien teilweise gegen Barnard gearbeitet. Also völlig irre. Ich glaube, in der Form, sowas gibt's heute nicht. Heute kriegen sie es einfach nicht auf die Reihe. Aber natürlich hat sich die Formel 1 insgesamt weiterentwickelt. Ja, so einen intriganten Stadel, wie es denn damals gegeben hat. Da war ja auch Niki Lauda dann Ferrari-Berater, wenn wir uns zurückerinnern. Dann musste Ferrari, um irgendwie eine Chance zu haben, auf Vordermann zu kommen, musste Ferrari bei Honda Technologie einkaufen. Was Enzo Ferrari hat sich damals wahrscheinlich im Grab umgedreht, ja, als er das gehört hat. Aber das haben so Gerhard Berger und Niki Lauda gemeinsam eingefädelt. Gerhard Berger, der ja von McLaren Honda gerade zurückkam und gesagt hat, ich glaube, ich kann das möglich machen. Also da sind schon noch viel krassere Dinge passiert, davor die Tod aufräumen musste, glaube ich. Von daher hat es Vasseur auf die eine Art leichter. Auf der anderen Art ist die Formel 1 halt so geworden, dass das Niveau generell viel höher ist. Ja? Wo du früher mal 2 Sekunden finden musstest, musst du heute halt 2 Zehntel finden nur. Aber auf der anderen Seite ist diese 2 Zehntel heute finden nicht einfacher als 2 Sekunden finden damals vor 30 Jahren. Insofern glaube ich schon, dass man ein bisschen Parallelen da sehen kann, ja.
Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Ferrari-Thema an dieser Stelle ab und nehmen mal das Stichwort Zehntel finden, weil die hat Aston Martin auch gesucht an diesem Wochenende, aber gefunden haben sie nicht wirklich, überraschenderweise muss man eigentlich sagen, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass sie ganz gut mit der Strecke klarkommen sollten, gerade auch aufgrund der Tatsache, dass sie ja eigentlich sehr gut im Reifenschonen sind und bei dieser reifenmordenden Strecke kann das natürlich normalerweise nicht schaden, aber am Ende wurde es für den Home Hero Fernando Alonso nur Platz 7, für ihn glaube ich schon ein sehr enttäuschendes Ergebnis, der hatte sich sicherlich viel vorgenommen, jetzt wo er das erste Mal seit Jahren wieder so richtig konkurrenzfähig war bei seinem Heim Grand Prix und ja, Christian, ich weiß nicht, ob du irgendwas gehört hast von Seiten des Teams, woran es lag, weil so richtig erklären auf dem Papier konnte ich es mir jetzt nicht.
Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dachte, die nächste Frage kriegt der Kevin.
Ja, sorry. Kevin kann sie auch beantworten, wenn er was gehört hat. Habe ich auch kein Problem.
Nee, wenn dann hat Christian mehr gehört.
Ich muss mich entschuldigen für diese Unart, aber Montag 18 Uhr ist insofern ein schlechter Termin für mich, als ich da immer noch ein bisschen nebenher arbeiten muss. Und da habe ich gerade ein paar E-Mails nebenher gelesen. Also so viel, gib mir noch mal einen Tipp. Ja. Entschuldigung.
Was war
nicht
das
raus.
Problem bei Aston Martin?
Die Peinlichkeit gebe ich mir. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem gegeben hat. Ich finde, unser Experte Max Surer hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, weil er sagt, an Lance Stroll hat man eigentlich gesehen, dass der Aston Martin genauso gut war wie immer. Nur Alonso hat es halt nicht auf den Punkt gebracht. Er hat einen relativ leichten, also eigentlich gar keinen schlimmen Fehler gemacht im Qualifying, der aber dramatische Konsequenzen hatte, weil durch diesen Ausritt im Q1 war der Unterboden kaputt. Und dann war halt nicht mehr drin, also was war dann am Ende, ich glaube 9. Qualifying, 8. Startaufstellung oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und man hat dann gemerkt, dass eben vielleicht auch wegen dieser Änderung der letzten Kurve überholen nicht ganz so einfach war. Tja, und dann steckst halt fest. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass der Aston Martin jetzt einen großen Rückschritt gemacht hat. Was interessant gewesen wäre, hätten sie das Niveau von Mercedes mitgehen können. Das können wir natürlich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Aber ich wage mal zu behaupten, Lance Stroll war ja nach der ersten Kurve vor Lewis Hamilton. Wäre das Alonso gewesen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Lewis Hamilton ein sehr viel schwereres Leben gehabt hätte.
Durchaus möglich. Stichwort Lance Stroll ist ja eigentlich auch ein gutes, Kevin. Also Fernando Alonso, der hat jetzt zwar nicht so viele Punkte in der WM gesammelt, wie er gerne hätte, dafür aber vielleicht ein Pluspunkt bei seinem Arbeitgeber, bei Lawrence Stroll kann man sagen. Ich glaube, also war meine Sicht zumindest, dass er Lance Stroll da den ersten Sieg im Teamduell so ein bisschen geschenkt hat. Oder ist das zu hart gegenüber der Leistung von Lance Stroll?
Nee, das ist so. Also ich habe mir auch nochmal bei Sky UK dieses Interview angeguckt von Fernando Alonso nach dem Rennen. Also das war ja sowas von, so dieses typisch diebische Grinsen von Fernando Alonso, wenn er gerade der Menschheit was Gutes getan hat und genau weiß, was er damit getan hat und wie er es getan hat. Und auch Lance Strolls Interviews, also diese Gesichtskirmes, die er da vollzogen hat in manchen Interviews, ist ja richtig krass, ne? Also der konnte sich da ja auch nicht rausreden, wirklich. So, yeah, we did it for the team, we were fighting for 6th and 7th.
Ja, der war genervt davon, glaube ich, weil er natürlich dieses Gönnerhafte von Alonso hat ihn, glaube ich, angekotzt.
Ja, und also das war tatsächlich, es ist eine sehr interessante Situation bei Aston Martin auch, ja, weil ich glaube, was wir an diesem Wochenende bestätigt bekommen haben, ist das, was wir letzte Woche schon so ein bisschen angenommen haben, dass die Pace, die echte Pace des Aston Martin irgendwo zwischen Stroll und Alonso liegt. Und dass Alonso einfach das gewisse Extra rausholt, weil er Fernando Alonso ist und Lance Stroll da definitiv nicht mithalten kann. Und wenn dann sowas wie jetzt dazu kommt, und ich fand die Nachfrage, die Lance Stroll bekommen hat bei den niederländischen Kollegen, ich meine, dieses Interview war schon sehr awkward, muss man sagen, was da passiert ist. Es war schon, also das komplette Interview müsst ihr euch
mal... Das mit Esteban Ocon, meinst du?
Ja, alles, dieses ganze, also wirklich ganz obskur. Dass man halt schon die Frage stellen kann, wenn Alonso um die WM fahren möchte, hätte er es nicht machen müssen oder machen sollen, Stroll zu überholen. So, dann verstehe ich aber natürlich, dass man den Sohn des Chefs nicht düpieren möchte in so einer Situation, weil Alonso ja dann doch mit sehr viel Pace-Nachteil kam, zumindest nach außen hin. Ja? Also die Pace beobachtet haben, haben ja gesehen, dass Alonso schneller war als Stroll, gerade auf den harten Reifen später hinten raus. So, für Lance Stroll kann man, glaube ich, mal festhalten, der hat Lewis Hamilton mal überholt, der hat einen guten Start gehabt, hat sich keinen Fehler geleistet, anders als sein Teamkollege an diesem Wochenende. Haben wir auch schon anders gesehen, erst letzte Woche in Monaco hat er sich also ein bisschen peinlich angestellt, als er da ausgeschieden ist. So, trotzdem glaube ich, dass es fürs Ego eine Niederlage war für Lance Stroll tatsächlich. Weil die Fragen, die im Nachhinein kamen, es gab kein Lob für Lance Strolls Leistung. Das muss man sich mal überlegen. Er hat kein Interview geführt, wo die Leute mal gesagt haben, good drive. Also ich habe mir sehr viele Interviews angeguckt von ihm. Jede Frage ging in Richtung, ja, aber hätte Alonso dich nicht überholen können. Aber hat Alonso dir nicht den Platz geschenkt. Und jedes Mal wurde die Gesichtskirmes heftiger. Und das ist halt schon... Stroll ist einer der größten Verlierer des Wochenendes tatsächlich, meiner Meinung nach, weil Alonso hat genau das gemacht, was Alonso macht, nämlich die Spielchen zu spielen, wie er sie spielt und wie nur er sie spielen kann. Und das ist so faszinierend. Und es ist leider auch genau einer der Faktoren, die mich so nerven an Alonso. Die einen finden es cool, wie er es macht. Ich finde es irgendwie anstrengend. Aber es ist halt Fernando Alonso. Und trotzdem hat Alonso halt den derben Fehler gemacht und hat sich damit eine Riesenposition verscherzt. Weil ich bin bei Christian. Wäre Alonso gegen Hamilton gestanden, dann wäre das für Hamilton ganz, ganz schwierig gewesen. Und dann hätte Alonso vielleicht auch das Podium schaffen können.
Ja, jetzt, wo du das so sagst, ich habe ja eben noch gesagt, Alonso hat Pluspunkt bei Lawrence Stroll gesammelt. Wahrscheinlich ist das dann auch gar nicht so, weil jetzt im Nachhinein glaube ich, dass man Lance Stroll damit vielleicht auch gar nicht so wirklich einen Gefallen getan hat. So, also,
nee, finde ich nämlich auch nicht.
Die Interviews waren schon... bezeichnend, also, was ich eben mit Esteban Ocon übrigens meinte, nur falls es ja, jemand nicht gesehen hat. Es ging rum auf Social Media, guckt euch gerne nochmal an, aber ja, das war wahrscheinlich auch, nachdem Insider er schon ein paar Fragen bekommen hat zu diesem Fernando Alonso-Thema. Ich glaube, da kam Esteban Ocon dann irgendwie zu ihm im Interview und hat ihm gratuliert oder so und da hat dann die Interviewerin danach auch gefragt, so, ja, wofür war das denn jetzt? Und dann so, ja, wir sind Freunde.
Ja, genau.
Aber der Gesichtsausdruck war echt ein Highlight dazu. Also ich kann es leider nicht so nachmachen. Ja. Aber
Hat die dann nicht sogar noch nachgefragt, so Just Friends oder irgend sowas?
Ja, genau. Ja,
so, als hätten die irgendwie eine homoerotische Beziehung. So, also ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut.
Weiß aber auch nicht, das war... Nee, are you just friends? Okay. So, hä?
Ja, genau,
so,
genau. Ja.
Haben wir irgendwas anderes? Schräg, ja. Aber das Beste war dieses, hä? So dieser, ja, genau, dieser, hä? Okay, ich
habe auch gesehen, haben schon manche Leute Memes draus gemacht, also gern alles
einfach. Auch schön war dieses, ja, du kannst Alonso auch selber fragen, der steht da vorne, also ja, du kannst ihn selber fragen.
Haben
so
wir schon.
Ja, genau. Nee, ich habe das Auto gefahren, also das war wirklich, also ja, wie gesagt, für mich hat Lance Stroll nicht gewonnen an diesem Wochenende tatsächlich.
Christian, ein Wort vielleicht noch zu Alpine, bevor wir nochmal in die Pause gehen. Da war ja Monaco auch noch so ein kleines Fragezeichen, ob dieser dritte Platz von Esteban Ocon dann doch nur ein positiver Ausrutscher war oder ob man dann doch einen Schritt nach vorne gemacht hat, auch mit dem Update. Klar, dass jetzt nicht immer am Podium wird logisch. Jetzt wurde es Platz 8 und Platz 10 für Esteban Ocon und Pierre Gasly. Wie ist da dein Fazit jetzt nach Barcelona?
Ja, gemischt irgendwie, weil im Rennen, aber das Rennen ist halt schwierig zu bewerten, weil teilweise sehr viel verkehrsabhängig war. Also da sind sie jetzt nicht so wahnsinnig positiv aufgefallen, vor allem wenn man sie an dem misst, was sie sich selbst vorgenommen haben. Und da habe ich glaube, es war Alan Permain im Ohr oder Ottmar Safnauer, bin ich mir nicht mehr sicher, das weiß Kevin wahrscheinlich besser als ich, der gerade vor ein, zwei Wochen gesagt hat, wir wollen ab jetzt bei jedem Rennen Mercedes schlagen oder ähnlich. Also so hier.
Genau.
Davon sind sie ja meilenweit entfernt und noch weiter als vorher eigentlich, meiner Meinung nach. Wenn man sie daran misst, ganz klarer Fail. Ansonsten haben sie sich weder groß nach vor noch nach hinten bewegt, weil das, was positiv für Alpine natürlich auch ist, das gehört auch dazu, ist, dass Gasly die viertbeste Zeit im Qualifying gefahren ist. Jetzt war es ein Qualifying, wo nicht alle Favoriten ihr Maximum abgerufen haben, aber trotzdem musst du, Max Surer würde sagen, so eine Zeit musst du halt auch erstmal fahren. Vierter musst du auch erstmal werden, das hat er geschafft. Das ist es dann wieder mit zwei blöden Fehlern. Da sind wir wieder bei Loro Rossis Amateuren. Selbst kaputt machen, dass er auf den 10. Platz zurück muss, weil er erst einem Ferrari und dann Verstappen im Weg steht. Das ist natürlich dämlich und bescheuert und man sollte meinen, dass sie das besser hinkriegen könnten. Aber ja, also ich finde, es hat sich nichts groß verschoben. Also die brauchen einfach langsam mal den Schritt nach vorn. Da ist richtig Druck am Kessel. Monaco hat geholfen, aber Barcelona war irgendwie wieder so zurück zum Normalen. Jetzt weder besonders schlecht, aber halt auch nicht gut genug.
Ja. Damit schließen wir dieses Take jetzt mal ab. Wir haben über viele Verlierer schon gesprochen. Es gab aber durchaus auch noch ein paar mehr, zumindest vereinzelt, unter anderem auch Nico Hülkenberg aus deutscher Sicht, den wir da leider wieder nennen müssen. Und auch Lando Norris, wie ich finde, zumindest am Sonntag. Der Samstag, der war ja eigentlich sehr, sehr stark. Reden wir gleich drüber im nächsten Take hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Wir sind noch einmal wieder da, hier bei Starting mit eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin nach wie vor Sophie Affelt und an meiner Seite sind immer noch Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, denen ihr übrigens auch gerne auf Social Media folgen könnt, wenn ihr das komischerweise noch nicht getan habt. Christian, den gibt es da einmal auf Facebook unter Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll, auf Twitter unter @mst_christian_n und auf Instagram unter christian_nimmervoll. Kevin gibt's bei Instagram und Twitter unter kevin_scheuren und mich findet ihr bei beiden Plattformen unter Sophie Affelt. Und ich habe es eben schon angeteasert, Kevin, bei diesem 7. Saisonrennen gab es für Nico Hülkenberg aus deutscher Sicht nicht so viel zu feiern. Es war wieder ein sehr schwieriges Rennen. Er hat zwar Kevin Magnus mal wieder geschlagen, was jetzt nach den letzten zwei Rennen auch als Erfolg gewertet werden kann, aber ansonsten, ja, Punkte wieder verpasst mit Platz 15 und da setzt sich einfach diese Tendenz durch, dass man sagt, okay, Samstag ist top, aber Sonntag, wo es dann eben die Punkte nun mal gibt, dann leider eher Flop.
Ja, aber das lag sicher nicht an ihm, muss man ehrlicherweise sagen. Also das war schon an diesem Wochenende eine saubere Leistung von Nico Hülkenberg. Hat Kevin Magnussen locker in die Tasche gesteckt, der wirklich gar keinen Reifen auf den Asphalt bekommen hat, meiner Meinung nach, an diesem Wochenende. Und es setzt sich einfach dieser blöde Trend fort, dass du noch so gut am Samstag sein kannst und quasi so eine gefühlte Pole einfahren kannst für Haas-Verhältnisse. Wenn das Ding Hunger hat, dann frisst es die Reifen zum Mittagessen, wie ich eine Paella in Barcelona. So, das ist halt, und diesen Gag bringe ich einfach das ganze Wochenende durch.
Der beste Vergleich ever.
Ja, oder?
Ich liebe Paella auch. Ja.
Du, aber es ist so.
Mein Dad sagt immer, wir müssen die immer selbst machen, weil wir waren letztes Jahr im Urlaub mal in so einem piekfeinen Restaurant und die Paella war traumhaft. Ja. Aber mein Dad hat dann gemeint, er ist immer so ein Sparfuchs, ja. wenn wo Essen zu teuer ist, es geht gar nicht. Und dann meint er so, weil wir ihn da natürlich hingeschleppt haben, und dann meint er so, übrigens hier nur drei Garnelen auf meinem Teller. Kann ich mir ja selbst machen.
Ja, das stimmt.
Aber okay, hat jetzt nicht so viel mit Formel 1 zu tun.
Nein, aber das stimmt. Aber wie gesagt,
ne? Ich liebe Paella.
Ich auch. Und deswegen ist es halt, und Hülkenberg würde gerne Punkte lieben, ja. Aber das Problem ist einfach, dass die Punkte halt auf dem Teller liegen, nur die Reifen fressen halt. Und das ist echt blöd. Also wenn Haas das in den Griff bekommen könnte, wäre das für ihn ein Segen. Weil ich glaube, dass er dass er wirklich top in die Saison gekommen ist, wirklich ohne Anlaufschwierigkeiten da tolle Leistungen zeigt auch. Und man hat sie mir angemerkt, auch bei Sky Deutschland danach im Interview, fand ich wirklich sehr, sehr gut mit Olli Zwartjes, dass ja man ihm angemerkt hat, so, ja, was bringt mir das alles, wenn ich samstags toll bin und sonntags fahre ich wieder nach hinten. Und ich würde es gern tauschen, hat er gesagt. Am liebsten würde ich einen schlechten Samstag haben und einen guten Sonntag. Und man hat das wirklich gespürt und gefühlt. Und auch diese Hoffnung, jetzt nach Kanada zu kommen, einer Strecke, die ihm liegt, die er liebt, ein Ort, den er liebt, wünscht man ihm ja fast, dass es dann besser geht. Aber ja, das ist natürlich frappierend, ne? Dass Haas es einfach nicht in den Griff bekommt. Das haben wir auch mit Kevin Herrmann besprochen in der Strategieanalyse auf dem YouTube-Kanal von Formel 1.de. dass der Haas einfach der Reifenfresser schlechthin ist und dass alle Ferrari-Teams ein Problem haben mit den Reifen, ja, und das ist natürlich dann ja umso bitterer, wenn du so einen tollen Samstag hast und dann Sonntag halt in die Röhre guckst.
Ich habe mit Kevin letzte Woche in der im Vorschau-Take zu Barcelona schon darüber gesprochen, Christian, als du nicht mehr da warst. Man hat zwar schon ein paar neue Teile gebracht in diesem Jahr, immer mal wieder, aber dafür, dass man eigentlich groß angekündigt hat am Saisonbeginn, dass man da wirklich diesmal auch regelmäßig in dieser Saison Updates bringen möchte, fand ich es bislang, insofern ich es beurteilen kann, von außen relativ mau, ohne natürlich noch zu wissen, was sie da noch im Köcher haben. Glaubst du, dass das auch Teil des Problems ist aktuell?
Ja, glaube ich schon. Ich habe genau das gleiche Gefühl. Man fragt sich manchmal, ob es Clean Haas vielleicht wichtiger ist, sich ein paar hunderttausend Euro Gewinn zu überweisen aufs Privatkonto, anstatt die in irgendwie einen neuen Frontflügel zu stecken, was im Übrigen ein gutes Recht ist. Ich möchte das jetzt gar nicht, also ich meine, das ist gar nicht zynisch. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber zumindest ist es schon so, dass bei Haas irgendwie nicht so viel vorangeht, wie das bei den meisten anderen Teams der Fall ist. Und dieser Trend wiederholt sich auch schon wieder, weil, wie du richtig sagst, es war letztes Jahr eigentlich ganz ähnlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt nach Barcelona, wo denen ja dieses Problem mit dem Reifenverschleiß wirklich so dramatisch wie bisher noch nie in dieser Saison vorgeführt wurde, hat Günther Steiner in der offiziellen Presseaussendung, also da überlegt man sich, wie man sich da zitieren lässt, hat er gesagt, wir müssen zurück ans Zeichenbrett. Also das heißt womöglich schon, dass man da jetzt erkannt hat, okay, wir müssen dieses Auto nochmal ein bisschen gröber anfassen, wenn wir dieses Problem in den Griff kriegen wollen. Und dass man das zumindest mal realisiert hat, weil ansonsten wäre es nicht in der Presseaussendung gestanden, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ob es dann gelingen wird, dass man das auch tatsächlich in den Griff kriegt, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Denn Haas ist sicher kein Team mit den größten Entwicklungsressourcen. Ja, machen wir uns da nichts vor. Sie stehen in der Realität wahrscheinlich ungefähr da, wo sie halt hingehören, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, mit dem Geld, das sie ausgeben. Es kann nicht jeder in die Punkte fahren, ja. Ansonsten hätten wir nur 10 Autos.
Ich frage mich halt, ob es nicht klug wäre, sich von Ferrari ein bisschen zu lösen, mal auf Dauer. Also vielleicht auch mal die Fühler woanders auszustrecken, mal einen anderen Motorenpartner zu suchen und dementsprechend auch andere Teile zu haben, die vielleicht dann auch ein bisschen mehr helfen, ja, weil jetzt hängt man natürlich in der Schleife, man hat noch den alten Ferrari sozusagen, jetzt wird man wahrscheinlich irgendwann das Zeichenbrett so weit ausmerzen, dass man sich bei Ferrari die Abpausunterlagen geben lässt, wie man dann möglichst schnell auch das 99er, 2000er Ferrari-Design auf den Haas klatschen kann, dann sind wir in Ungarn wieder an derselben Stelle wie letztes Jahr, aber die Probleme werden nicht anders, so, und Alfa Romeo ist weg, von Ferrari irgendwann durch Audi, so, dann ist man zwar der einzige Kunde, aber ich weiß halt nicht, ob das der goldene Weg ist für Haas, so, und vielleicht ist das mal was, worüber man zumindest mal diskutieren sollte. Das Problem ist natürlich, man hat jetzt sehr enge Verbindungen zu Ferrari aufgebaut, nutzt ja auch den Windkanal an manchen Tagen und klar, das hilft natürlich auch, einen Simulator dürfen sie, glaube ich, auch benutzen mal an manchen Tagen, aber trotzdem ist perspektivisch halt die Frage zu stellen, ja, reicht Gene Haas das so, wie das jetzt gerade läuft? Kriegt man damit überhaupt dann so Fahrer, die sagen, ja, ich hätte da schon Bock drauf, hinten mit rumzudümpeln? Vermutlich schon, weil Formel 1 fahren ist immer noch besser als nicht Formel 1 fahren für viele. Und wo ist die perspektivische Lage? Weil wenn du jetzt mal siehst, ein Williams-Team wird sich definitiv weiterentwickeln die nächsten Jahre, bin ich mir sicher. Dann haben wir Alfa Romeo, die mit Audi arbeiten, da bin ich mir sicher, die werden nicht da hinten rumdümpeln über die nächsten Jahre, dann ab 26, dann bist du irgendwann einfach abgeschlagen Letzter und fährst halt mit in der Formel 1. Und deswegen ist es auch so eine perspektivische Entscheidung, die Haas irgendwann treffen muss. Und da ist es durchaus interessant, Fahrer wie Hülkenberg und Magnussen zu haben, die natürlich mit ihrer Erfahrung helfen können, auch neue Wege einzuschlagen. Und das ist so ein Gedanke, der mir so durch den Kopf ging, auch seit gestern Abend, dass das bei Haas vielleicht auch strukturell ein paar Probleme sind, über die man sprechen müsste.
Gut, ich meine, dass man da jetzt nicht ganz nach vorne kommt mit dem aktuellen Modell, ist ja völlig klar. Aber Frage ist halt, wie weit nach vorne? Ja, Christian, sprich dich aber.
Ja, nee, ich glaube nur, dass, was wir natürlich nicht einschätzen können, glaube ich, ich kenne ein paar Teamchefs, also jetzt nicht aus der Formel 1, sondern aus anderen Motorsportserien, die machen Motorsport nicht um des Gewinnens wegen, sondern die haben halt so wie ein Bäcker seine Firma hat oder ein Türen, ein Mittelständler, der Türen produziert, haben die halt eine Firma, die da heißt, wir haben ein Motorsportteam. Und da geht es darum, dass das profitabel funktioniert und dass du damit Geld verdienst. Ich kenne Clean Haas nicht gut, von daher entschuldige ich mich im Voraus, wenn ich ihm total Unrecht tue. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so, dass er halt sagt, okay, wir wollen ein vernünftig profitables Business hier haben, das geht jetzt. Wenn wir vielleicht Alfa Romeo noch als Sponsor dazu kriegen, dann kannst du damit richtig gutes Geld verdienen. Und vielleicht hat man gar nicht das Interesse dran, dass man sagt, wir wollen jetzt teure Ingenieure, die sehr viel Geld brauchen als Honorar, teure Fahrer an Bord holen, was viel mehr kostet, sondern wir wollen einfach hier so jedes Jahr unsere paar Millionen Überschuss erwirtschaften, damit leben ein paar Shareholder ganz gut und das reicht uns und damit sind wir total happy und wenn es sportlich auch noch gut läuft, super, aber das brauchen wir jetzt nicht mit letzter Konsequenz betreiben. Vielleicht tickt er so, ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht komplett ausschließen. Ich finde, dafür kennen wir ihn zu wenig. Günther Steiner, glaube ich, würde schon ganz gern gewinnen, so vom Typus her, aber der ist halt nicht der, der die Checks unterzeichnet.
Ja, ja, ich meine, es stimmt
aber berechtigter
ja, ne?
Gedanke.
Ja. Am Ende ist es ein Werbeträger für die Firma Haas und ja, fährt halt in der Formel 1. Ja,
hast B2B, eine schöne Plattform, genau. Weißt du, hast immer sicheres Geld, so wie es aktuell läuft. Wenn du das Team jetzt aufplusterst und da teure Ingenieure und so hörst, wenn du dann nicht erfolgreich bist, bist du ganz schnell in einer Situation, wo du halt kein Geld mehr verdienst. So, fährst halt mit. Super, wenn du Punkte holst, egal, wenn nicht.
Vielleicht ist das einfach was, was mir widerstrebt. Also ich will immer Nummer eins sein, ich will immer...
Ja, also, das ist Sport, klar.
Ja, also... Ja. Ich weiß es nicht. Das ist halt vielleicht das, was man dann selber irgendwann auch als Beobachter... Ja, ich meine, das ist natürlich eine valide Grundlage, das zu beobachten, Christian. Nur da muss man als Beobachter natürlich irgendwann die Maßstäbe bei Haas komplett nach hinten setzen und sagen, ja gut, dann sind wir halt dabei.
Mir ist aber ganz, ganz wichtig zu betonen, ja, das ist nur eine Möglichkeit,
natürlich.
Da aufzeichne. Vielleicht ist Clean Haas der größte Racer, den es gibt auf der Welt und investiert jeden Penny. Dafür kenne ich ihn viel zu wenig. Aber ich wollte nur, also wie gesagt, ich kenne Teamchefs, vielleicht hört der eine oder andere auch zu. Die ticken durchaus so. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ja, also ob du jetzt hier, keine Ahnung, eine Baufirma hast oder ein Motorsportteam, kannst deine Leidenschaft und damit Geld verdienen. Ich finde das jetzt nicht grundsätzlich verwerflich. Ja, auch wenn es vielleicht nicht den sportmoralischen Vorstellungen von uns Fans immer entspricht.
Nee, absolut. Also ich habe ja vorher auch nur gesponnen. Also von daher ist ja egal. Dafür ist der Podcast ja auch
das
da.
Ist, ich wollte gerade sagen, ja.
Also. Muss ja auch nicht jeder ein Zac Brown sein. Der ist ja für mich immer so der... Ja. Good Racer durch und durch. Ja. Der Prototyp irgendwie.
Bei dem willst du nicht Pressesprecherin werden, Sophie, oder? Und schon gar nicht erfolgreich. Hat dir Kevin das Video geschickt? Oder hast du es gesehen?
Wo er so
durchgeht durch die Box und
die Klatschtirade. Also dieses. Also ich möchte wirklich nicht. Tat mir ein bisschen leid. Wir haben wohl ein Trauma geweckt, Christian, als wir den Kommentar vorgelesen haben, dass er einem mit dem Sonnenbrand auf den Rücken klatscht mit voller Kraft von einem User, der dann wohl ausgetickt ist irgendwie, weil ein Kumpel das auch meinte, machen zu müssen. Und es war wohl nicht so. Aber so ja, ist
wir
es
entschuldigen
halt, ne?
uns.
Ja, wir entschuldigen uns dafür, aber also Zac Brown ist schon wild. Wenn er Folge kommt, dann wird da einfach alles und jeder weggeklatscht. Also im positiven Sinne von Zac Brown.
Ja, das Problem ist nur, dass auch da irgendwie, ja, die Erfolge, die sollen kommen, aber so richtig kommen tun sie irgendwie nicht. Gut, wir haben jetzt die großen Jubelszenen angesprochen, aber die waren dann eben vom Samstag, wo Lando Norris ja wirklich sehr überraschend, muss man sagen, diesen dritten Platz im Qualifying geholt hat. Ich muss sagen, ich habe das eigentlich auch erst richtig realisiert, als er auf einmal in diesem Top-3-Sieger-Interview stand. Also das,
ich glaube ja auch, schon, als man ihm gesagt hat, fahr mal bitte dahin. So, ach, echt? Okay.
Ach so, ja, okay, gut. Ja, nur die Freude, muss man sagen, hat dann irgendwie leider nicht ganz so lange angehalten. Ich weiß gar nicht genau, welche Kurve es war. Auf jeden Fall Runde 1, wo er dann beim Start mit Lewis Hamilton leicht kollidiert ist. Und ich habe jetzt den euer Watchalong nicht gesehen, Kevin, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Also hier auf dem Kanal, falls ihr per YouTube guckt gerade. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dir auch kurz dachtest, ach, musste das jetzt sein.
Nö, ich habe das nicht nur so gesagt, ich habe das, glaube ich, anders gesagt. Ich fand es sehr dämlich. Meiner Meinung nach, wir haben da auch diskutiert heute in der Notenkonferenz und die Szene nochmal angeguckt. Meiner Meinung nach gab es keinen Anlass, da so reinzugehen, wie er reingegangen ist, weil der Platz einfach nicht genug da war. Er hätte ihn sonst außerhalb der Strecke überholen müssen und dann hätte er den Platz eh zurückgeben müssen. Warum ist er nicht intelligenter in dem Moment? Ich meine, klar, du bist in so einer Startphase, wo dann ein Sainz abbremst und ein Hamilton abbremst. Kann man nicht von einem so talentierten Fahrer, wie ich ihn auch sehe, erwarten, dass man antizipiert und vielleicht selber auch mitbremst, um dann einfach dabei zu bleiben? Weil so hat er sich einfach das Rennen kaputt gemacht. Hätte theoretisch sogar Hamilton das Rennen kaputt machen können, da er Glück hatte, dass er sich den Hinterreifen aufgeschlitzt hat. Und das finde ich dann genau sowas, wo halt viele sagen, ja, Norris muss es noch beweisen, dass er der Fahrer ist, der Rennen gewinnen kann und der um den Weltmeistertitel mitfahren kann. Weil ich glaube, da gehört das auch dazu. Klar, es gehört auch dazu, diese Fehler zu machen, aus diesen Fehlern zu lernen, und auch das traue ich ihm zu. Es hat mich als Fan von Lando Norris aber extrem geärgert, weil ich glaube, dass es wirklich unnötig war und er damit auch seinem Team in dieser tollen Basis echt einen Bärendienst erwiesen hat, weil danach war das Rennen ja tatsächlich, also irgendwo wild, hier im Boxenstopp, da nochmal was. Es war eine Testfahrt am Ende des Tages irgendwo, die sie machen konnten. Aber das fand ich echt nicht gut, muss ich wirklich sagen. War sehr enttäuscht darüber.
Er hat ja im Nachhinein gesagt, hätte er ja auch keinen Unterschied gemacht, weil er eh durchgereicht worden wäre. Hätte ich natürlich auch gesagt, aber natürlich.
Ja, aber das ist ja auch so ein Zeichen, es ist ja auch so, ne, die Norris-Ehrlichkeit in allen Ehren, das ist auch so was, was mir aufgefallen ist. Der ist ja also immer sehr ehrlich, was sein eigenes Team angeht. Manchmal denke ich mir dann aber auch so, wenn ich sein eigenes Team wäre, würde ich mich motiviert fühlen von einem, der mir immer wieder sagt, wir werden eh durchgereicht und wir sind noch, also natürlich sind wir nicht so weit. Und ich finde es ja auch gut, dass die Enttäuschung über das Auto zeigt. Aber ich glaube halt schon, dass die Möglichkeit immer besteht, wenn du als Vierter in die dritte Kurve gehst, dass du erstmal Vierter bleibst, auch eine gewisse Zeit lang und dich auch in Duellen behaupten kannst. Also davon auszugehen, zu sagen, wir werden eh durchgereicht, das ist halt auch, finde ich, der falsche Ansatz. Und das sollte auch nicht der McLaren Way of Life sein, so in der Art und Weise. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen was, wo ich ja denke, ja, damit kannst du dich aus so einer Situation ja auch irgendwo rausreden, aber ist das wirklich das, weil so, das ist nicht der Anspruch und das sollte nicht der Anspruch sein. Klar, er hat wahrscheinlich recht, aber trotzdem, der Weg war der falsche, meiner Meinung nach.
Aber ich finde auch, Christian, du hast es auch in deiner Kolumne geschrieben, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Er wirkt schon aktuell sehr, sehr frustriert, finde ich, in seinen Interviews auch.
Ja, das ist genau das, was Kevin jetzt gesagt hat eigentlich. Ich fand die schlimmer als die Szene mit Hamilton an sich, fand ich diese Aussagen hinterher, wo er ihm gesagt hat, wir wären sowieso durchgereicht worden. Ja, dieses, ja. Das wirkt schon fast so ein bisschen, als wäre es ihm egal. Ich meine, es ist ihm auch übel zugespielt worden, muss man auch sagen. Er unterschreibt auf einer Formkurve, die nach oben zeigt. Alle waren in McLaren-Euphorie, ein Vertrag, der ihn sehr, sehr lange an dieses Team bindet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bis Ende 25, glaube ich. Ja. Und dann geht Andy Seidel weg, dann geht James Key weg. Zac Brown hat massiven Druck von den Shareholdern, weil da nichts vorangeht. Setzt eine Verzweiflungstat nach der anderen. Jetzt hat man Rob Marshall geholt von Red Bull. Dem Team ist zu wünschen, dass es damit wieder vorangeht. Aber es ist jetzt wieder ein Umbruch und man geht wieder so ein bisschen zum Punkt Null zurück. Und Lando Norris ist immer noch sehr, sehr jung. Ja? Aber ein kleines bisschen sehe ich die Gefahr, dass er vielleicht auch so ein Ricciardo-Schicksal irgendwie erleidet. Ja? Wenn du zu viele Jahre verplemperst von deinen Guten, dann verlierst du irgendwann auch so ein bisschen diese Kanten, die du brauchst, um ganz nach vorn zu kommen. Dann verlierst ein bisschen Biss in den letzten Moment, ein bisschen Hunger. Und ich habe das Gefühl, das fängt schon an, dieser Prozess. Das lässt sich noch umkehren, aber ich habe das Gefühl, es fängt schon ein bisschen an, weil die Interviews, die er jetzt gegeben hat, die letzten Wochen, gar nicht nur in Barcelona, das war schon sehr, sehr gepisst teilweise. Was wir natürlich nicht wissen, ich glaube, das ist auch ziemlich die Stimmung ziemlich, wie soll man sagen, dass ziemlich viel Druck auf dem Kessel ist bei McLaren intern. Eben Shareholder, die Druck machen, Zac Brown, der vielleicht andere Dinge versprochen hat, als er dann jetzt doch liefern kann. Andy Seidel weg. Ich glaube, da man hatte zumindest das Gefühl, dass Lando Norris auch sehr große Stücke auf Andy Seidel gehalten hat. Ich verstehe es schon, dass dem das keinen Spaß macht gerade. Aber Kevin hat recht, das ist, glaube ich, fürs Team nicht das Motivierendste, halt so zu hören. Vielleicht ist ihm das aber auch schon wurscht, weil das Tuch da irgendwie gefühlt schon zerschnitten ist. Dafür sehen wir halt zu wenig rein. Weil Lando Norris ist ja eigentlich ein schlaues Kerlchen. Ich glaube, er ist schlau genug, dass er weiß, was solche Aussagen tun können, wenn du das Team los.
Du bist gemutet.
Wenn ich zu euphorisch werde beim Reden, dann geht mir die Tastatur zu nahe dran. Ich lege sie mal ein bisschen weg. Also ich glaube, er weiß halt genau, was es bewirken kann, wenn du dich positiv über ein Team äußerst oder eher so ein bisschen negativ. Und ich glaube, er würde das eigentlich lieber nicht machen wollen. Aber wenn es ihm trotzdem passiert, spricht das dafür, dass da schon ziemlich viel Zug ist irgendwie im negativen Sinn.
Ja, und das hat ihn ja auch genervt. Letzte Woche war das doch, glaube ich, als er darauf angesprochen worden ist, dass Zac Brown ja sagt, er sieht in Oscar Piastri auch einen zukünftigen Grand Prix-Sieger oder Weltmeister. Und dann sagte Norris ja sowas wie, ja, das muss er ja sagen, weil er ist der Neue. Und wenn er es wirklich so gesagt hat, dann muss ich vielleicht mal ein Wort mit ihm reden. Also es sind halt so kleine Sachen, die bei Norris halt kommen, so als Nebenbemerkungen, gar nicht mal so diese Hauptäußerungen, die er macht, sondern das, was Christian sieht, diese Nebenbemerkungen sind ganz komisch bei ihm. Und auch er hat sich ja auch darin geübt, jetzt zu sagen, ich habe auf die Frage, ich weiß nicht, ob es diese Woche in der Pressekonferenz war, ob jetzt der Weg, den sie jetzt einschlagen, ob er Vertrauen darin hat. Und er sagte dann, mehr Vertrauen als jemals zuvor. Also ob das jetzt Zweckoptimismus ist oder ob er jetzt genug Vertrauen hat zu sagen, ich suche mir einen neuen Arbeitgeber irgendwann, weil ich weiß, hier kann ich nicht meine Ziele erreichen. Und also, wie gesagt, das Audi-Engagement kann auch eine Chance sein für ihn, mit Andreas Seidel nochmal gemeinsame Sache zu machen. Und wenn Audi einen solchen Fahrer angeln könnte, perspektivisch wäre das sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Die Frage ist, die Christian natürlich, finde ich, zurechtstellt, ist er bis dahin Daniel Ricciardo oder ist er bis dahin, so, welchen Fahrer setzen wir da jetzt ein, der noch nicht in dieses Ricciardo-Schicksal gefallen ist? Ja, wen setzen wir da ein? Also er ist kein Verstappen. Ich kann es nicht einschätzen, ist er besser als Russell? Müssten wir ihn in einem vergleichbaren Auto sehen.
Ja, wir haben halt diesen Beweis eben noch nicht gesehen. Da kann er ja auch gar nichts für, dass er den noch nicht erbringen konnte, weil da kann ich machen, dieses Auto, was er will, weil man wird es halt irgendwie nicht glauben, solange man es dann wirklich auch in einem wirklich konkurrenzfähigen Auto irgendwie gesehen hat. Und Audi natürlich eine Option. Frage ist halt nur, wann sind die dann konkurrenzfähig? Bekommen ja auch noch ein, zwei neue Teams gegebenenfalls, da werden ja die Bewerbungen auch gerade geprüft, aber bis die dann da sind und dann auch noch konkurrenzfähig sind, das kannst du wahrscheinlich auch schon vergessen. Und auch so eine Sache wie Mercedes, also ob ihm jetzt die Vertragsverlängerung gegebenenfalls von Hamilton dann so schmeckt, ist ja auch wieder eine Frage, es wäre sonst auch vielleicht noch eine Option gewesen. Also echt irgendwie eine verzwickte Situation für ihn. Also ich glaube, er kann da irgendwie nur das Positive vom Samstag halt mitnehmen. Fand ich eigentlich ganz, ganz schön auch die Aussage von Max Verstappen auf der Top-3-PK danach, der gesagt hat, ich glaube, er meinte, ich habe Lando nicht so weit oben erwartet und sich dann aber selbst korrigiert und gesagt, nee, stimmt nicht, ich habe McLaren nicht so weit oben erwartet, Lando erwarte ich eigentlich immer weit oben. Und er meinte das so ein bisschen scherzhaft, aber ich glaube schon, dass da auch eine ganze Menge Wahrheit auch drinsteckt. Ich meine, die verstehen sich ja auch gut, die beiden. Also es ist schon irgendwie auch deprimierend, da zuzuschauen, auch wenn es jetzt am Sonntag eben auch selbst nicht so gut über die Bühne gebracht hat, wie er sich das wahrscheinlich auch vorgestellt hat.
Da kann man darüber diskutieren. Wie gesagt, Russells Situation, er zieht quasi direkt in den Notausgang. Also er sieht, aus welchen Gründen auch immer, ich mache das hier nicht. Und Norris macht es trotzdem. Er geht trotzdem in dieses Duell, was er wahrscheinlich gar nicht gewinnen kann. Sagt danach ja auch, ich konnte diesen Crash nicht mehr verhindern. Den hättest du schon verhindern können. Mit ein bisschen Weitsicht vorher, meiner Meinung nach. Also nicht, ne, das sind halt, Norris macht auch kleine Fehler. Das darf man nicht, dass bei aller Sympathie, die ich für ihn hege. Spa letztes Jahr oder vorletztes Jahr in der Qualifikation, als das Auto wegschmeißt, obwohl ihm das Team darauf hingewiesen hat, es ist wirklich sehr nass. Russland müssen wir, glaube ich, ein bisschen rausziehen. Das war einfach eine blöde Situation, also auf Trockenreifen im Regen unterwegs war dann das jetzt. Also ne, auch da, man nimmt es nicht so wahr, aber auch da muss man, glaube ich, hin und wieder mal zumindest mal kritisch drauf gucken. Und Oscar Piastri hat es wieder ganz gut gemacht eigentlich am Wochenende, auf McLaren-Basis bezogen.
Ja, so ist es. Lass uns die Folge noch mal positiv abschließen nach diesen ganzen Verlierern, die wir jetzt besprochen haben. Waren ja doch eine ganze Menge jetzt in der letzten Stunde wahrscheinlich schon. Ich glaube, wir haben das alles nicht so erwartet, weil wir nämlich ihn alle drei auf den letzten Platz getippt haben in der letzten Woche. Die Rede ist von Zhou Guanyu. Und da muss man sagen, hat er uns Lügen gestraft, denn er hat 2 Punkte eingesammelt. Und ich finde, Christian, das ist doch eine Leistung, die können wir zum Abschluss doch noch mal auch würdigen an dieser Stelle.
Absolut, ja. Also es wird langsam die Regel, dass er der bessere Sauberfahrer ist. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, er hat, oder in Punkt 3 gibt es dann auch noch, aber Punkt 2 ist, er hat die 2 Punkte eingefahren und er hat nachher gesagt, das war eins seiner 1-2 besten Rennen in der Formel 1. Also ich muss zugeben, man kann ja nicht immer allen Fahrern so genau folgen. Ja, und gerade im Mittelfeld ist das teilweise ein bisschen schwieriger. Ich habe da nicht allzu viel von ihm gesehen, aber wenn er das selbst so sagt, dann glauben wir ihm das mal. Was noch ganz witzig war, war dann diese Situation mit Tsunoda ein paar Runden vor Schluss, die ja Tsunoda die 5-Sekunden-Strafe eingebracht hat. Der habe ich beim ersten Hinsehen auch keine große Bedeutung beigemessen, aber dann hat Tsunoda, mein Freund, Understeer, ich liebe ihn, hat sich dann nach dem Rennen wieder tierisch beschwert und hat gesagt, ridiculous, weil er nämlich fand, er hat gesagt, Joe pretended, dass ihm der Platz ausgegangen ist. Also der hat nur so getan, als hätte ich ihm den Platz weggenommen. Und dann dachte ich so, jetzt musst du dir das nochmal anschauen, ob der Yuki da vielleicht einen Punkt hat. Und tatsächlich finde ich, dass er da einen Punkt hat. Also da war Platz, er hat den Platz gelassen. Und Joe fährt aber trotzdem in den Notausgang. Jetzt glaube ich gar nicht, dass der Joe das absichtlich gemacht hat, um dem Tsunoda eine Strafe unterzujubeln oder so, sondern der wird sich wahrscheinlich einfach gedacht haben, ich gehe da lieber auf Nummer sicher und nehme den Notausgang, als es drauf ankommt zu lassen. Halte ich für viel plausibler. Aber die Strafe für Tsunoda fand ich tatsächlich ein bisschen überflüssig an der Stelle, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ändert aber nichts dran, dass Joe einfach im Großen und Ganzen ein wirklich tolles Rennen gefahren ist. Und man muss das auch ein bisschen größer einordnen, finde ich, jetzt nicht nur auf Barcelona bezogen, sondern eben, wie ich gesagt habe, es wird ein Trend draus langsam, dass er eigentlich der Schnellere ist als Bottas. Und ich weiß, dass es nicht so viele Fans von Valtteri Bottas gibt, aber ich finde, wenn man sich anschaut, die letzten Jahre bei Mercedes, die ja mit Lewis Hamilton gemeinsam gefahren ist, dann war ein Valtteri Bottas für mein Ermessen rein vom Speed her viel, viel näher dran an Lewis Hamilton, als dass Sergio Perez zum Beispiel an Max Verstappen ist. Also das ist schon eine Hausnummer, mit der er sich da misst, weil irgendwie hat man das Gefühl, ja, Joe, das ist der Chinese, der fährt halt auch mit und so. Aber der macht das richtig gut inzwischen. Also muss man echt im Auge behalten.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da den Erfahrungsunterschied sieht, dann ist das schon auf jeden Fall erwähnenswert, da gehe ich. Oder bin ich ganz bei dir. Kevin, hast du noch was? Tippspielergebnis beispielsweise.
Ja, da habe ich natürlich, also unser Tippspielergebnis, wir haben alle 2 Punkte eingesammelt. Es war sehr schiedlich friedlich. Damit führt Sophie weiter mit 22 Punkten, die Motorsporttotal.com-Redaktion mit 18 Punkten auf Platz 2 und ich jetzt mit 14,5 Punkten auf Platz 3. Und bei unseren Kicktipp-Spielen können wir 2 gratulieren. In Gruppe 1 hat Scuferia mit 98 Punkten gewonnen, ebenso Enrico 0108. Und in Starting Grid Gruppe 2 auch 98 Punkte für Kevin, aber nicht ich. Keine Sorge. Also ich habe wirklich nicht gut getippt an dieser
Stelle. Das hätte jetzt auch sehr überrascht, ja, glaube ich.
Ich hätte es auch ganz anders promoted an dieser Stelle, wenn ich das Ding gewonnen hätte. Aber in Gruppe 1 führt Scuferia jetzt mit 713 Punkten. Ruben Zimmermann auf Platz 2 mit 705 Punkten. Und Platz 3 Angst und Sixi mit 704 Punkten. Kevin Herrmann hat leider sehr viele Punkte liegen lassen an diesem Wochenende. Hat 4 Plätze verloren sogar. In Starting Grid Gruppe 2 ist dann der Gesamtführende aktuell Asmodeus 42 mit 717 Punkten. Christio mit 710 Punkten auf 2 und Martin Müller mit 702 Punkten auf Platz 3. Also auch da bleibt es mächtig spannend in den Tippspielen. Und ja, tippt fleißig weiter, das nächste Mal dann in Kanada.
Ja, so ist es. Du sprichst es an, Kanada steht als nächstes auf dem Programm. Jetzt ist allerdings erstmal eine Woche rennfrei, gilt aber natürlich nicht für alle Motorsportserien. Ihr wisst ja, die Motorsportwelt, die steht eigentlich so gut wie nie still. Und da kommt ja in der kommenden Woche oder am kommenden Wochenende auch so ein kleines 24-Stunden-Rennen, ne, Kevin?
Ganz kleines. Ich merke schon, wie meine Nasenflügel anfangen zu flattern. Ich werde ganz rot. Ich werde ganz rot, immer in diesen Videos. Aber das wird, ich bin mittlerweile auf so einem Vorfreuden-Level von sehr hoch. ich fahre nach Le Mans. Gemeinsam mit Sascha Riefe, unserem Social Media Guru von Starting Grid, darf ich für Motor One bzw. Formel1.de zu den 24 Stunden von Le Mans fahren mit Ferrari, also mit einem Ferrari. Ich werde mit einem Ferrari nach Le Mans fahren, was eigentlich total irre ist, ja, tatsächlich. Und werde sehr viele Einblicke bekommen in die Welt von Ferrari bei den 24 Stunden von Le Mans. Sind ja zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder Teil der höchsten Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans, die zum 100. Mal stattfinden in der LMPH-Klasse, also das Hypercar, unter anderem mit Ex-Formel-1-Fahrer Antonio Giovinazzi. den ich auch mal wieder sehen werde, nachdem ich ihn ja bei den Testfahrten 2020 als den bestriechendsten Formel-1-Fahrer festgestellt habe im Paddock.
Da warten wir ein Update natürlich.
Da werde ich, ja, werd ich einholen. Kevin allein bei Le Mans oder in Le Mans wird das Motto sein. Also da wird es ein schönes Video geben, was wir dann auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de veröffentlichen werden. Wir werden so viel aufnehmen, wie es uns möglich ist. Ich werde so viel aufsaugen an Stimmung, wie es mir möglich ist. Und ja, wird, glaube ich, eine super coole Geschichte. Und schlafen wird die nächsten Tage nicht sein, obwohl ich schlafen muss, weil am Ende fahre ich halt einen Ferrari nach Le Mans. Ne? Da habe ich auch eine eigene Verantwortung, das gut und sicher hinzubekommen. Deswegen ein bisschen Schlaf muss dann doch sein. Aber ich freue mich riesig. Ja. Also das wird ein krasses Erlebnis.
Wählst du jetzt auch Christian Lindner eigentlich, wenn du mit dem Ferrari über deutsche Autobahn fahren
darfst? Er fährt doch Porsche, oder? Fährt er nicht Porsche?
Also, ja, aber wegen Tempolimit meine ich halt.
Ach so, ja, das Problem ist tatsächlich, also alle sagen mir, fahr vorsichtig, fahr nicht zu schnell. Ich habe dann gesagt, hab dir mal die Route angeguckt von Frankfurt nach Le Mans, da ist nicht viel mit Schnellfahren. Da fährst du über Baustellen auf der A3 und dann fährst du halt in Frankreich, wo Geschwindigkeitsbegrenzung herrscht. Also, das wird einfach ein geniales Erlebnis und ja, es ist einfach geil. Es ist einfach geil, dass ich das machen darf und freue mich wirklich sehr drauf. Und das wird eine super Sache. Sascha wird jede Menge aufnehmen. Das wird cool. Und hoffentlich
vielleicht
gewinnt Ferrari.
Vielleicht sich blitzen zu lassen, doch. Ich meine, so ein Blitzerfoto hat ja auch nicht jeder in einem
Blitzerfoto
Ferrari.
Das machen wir nicht.
Das stimmt, aber das kannst du dann so hinten aufhängen, so wie Franz Toast in seinem Büro in Faenza, oder?
Darf ich das denn von den Spesen absetzen? Also muss ich mit Fabian sprechen, ob ich das von den Spesen absetzen.
Ich muss meine Strafzettel auch immer selbst zahlen, deswegen habe ich jetzt so ein Auto mit einem Speedlimiter.
Ach, sehr gut. Ja. Nee, also ja, ist einfach krass. Und wie gesagt, ich hoffe, Ferrari gewinnt auch. Das wäre natürlich dann noch die größere Geschichte, wenn eins der beiden Ferrari-Hypercars dann gewinnen sollte. Ja, ist auf jeden Fall geil. Also freue ich mich sehr drauf. Dann auch zum ersten Mal Le Mans. Christian war ja schon mal da und hat mir gesagt, was ich erwarten kann. Und jetzt beim 100. Mal wird es wahrscheinlich dann noch mal größer sein, als das, was die letzten Jahre da war. Also
ja. Da kannst du eigentlich mal bei meinem alten Kumpel Colin Collis vorbeischauen und ihm fragen, was er so von Jacques Villeneuve hält.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon vor. Das wird dann nicht so kontrovers wie Daniel Abt. Das kann ich dir sagen.
Ja, kannst auf jeden Fall ja nächste Woche dann auch ein paar Sätze zu verlieren, bin ich mir sicher, wenn wir dann die Vorschau auf den großen Preis von Kanada machen. Ihr müsst aber gar nicht so lange warten, bis ihr uns wieder hören wollt. Wir haben nämlich noch 2 Folgen in petto für diese Woche, also ganz volle Starting mit Woche, wenn ihr Bock habt. Weiter geht's am Donnerstag, da gibt's mal wieder ein Interview und zwar konnte ich vor einigen Tagen mit Tim Tramnitz sprechen, wem der Name Tim Tramnitz jetzt noch nichts sagt. Es ist ein deutscher Nachwuchsfahrer, der aktuell Führender ist in der Formula Regional European Championship bei Alpine. Keine Sorge, wir haben diesen Namen in der Folge abgekürzt, sonst wäre die Folge wahrscheinlich viel länger geworden als diese, ich glaube, Stunde 10, die es jetzt geworden sind. Und haben einfach gemeinsam auf seine Karriere mal geschaut, auch ein bisschen in die Zukunft geblickt natürlich, sowohl von ihm als auch in die Zukunft des deutschen Motorsports generell. Und das könnt ihr dann, wie gesagt, am Donnerstag hören. Und am Sonntag, da ist Kevin dann wieder am Mikro und zwar eben auch mit Sascha, mit dem er ja auch in Le Mans unterwegs ist, mit unserem Social-Media-Mann. Und dann geben die beiden mal einen ersten Überblick zu F1-23, also zu der neuesten Version des offiziellen Videospiels der Formel 1, da durften sie nämlich schon mal einen Blick drauf werfen. Also wenn euch das interessiert, dann lohnt sich da auf jeden Fall auch mal in den Podcatcher reinzuschauen am Sonntag dann. Und ja, bin mir sicher, dass ihr damit dann die Zeit bis zum großen Preis von Kanada auch sehr gut überbrücken könnt. Und bevor ich das jetzt vergesse und schon zur Verabschiedung übergehe, Christian, möchte ich es natürlich nicht missen, mir noch bei dir zu bedanken hier fürs Dabeisein heute bei der Folge zu großen Preis von Spanien erstmal noch.
Bitte gerne.
Vielen Dank und auch an dich, Kevin. Danke fürs Dabeisein.
Ja, sehr gerne. Und ein kleiner Hinweis schon mal, es kann sein, dass nächste Woche nicht am Montag die neue Ausgabe von Starting Grid kommt. Da kann es sein, dass wir sie auf Dienstag verschieben müssen, weil ich erst Montagabends wiederkomme. Also wir müssen mal gucken. Entweder kriegen wir noch eine Aufzeichnung am Wochenende hin oder wir machen es dann halt für Dienstag. Aber auf jeden Fall wird es trotzdem nächste Woche Starting Grid geben.
Folgt uns einfach auf Social Media, dann seid ihr top informiert. Genau, sehr schön.
Und dann abonniert den YouTube-Kanal von Formel1.de und gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das Video seht.
volle Pulle Call to Actions erledigt, würde ich sagen. Und damit, ja, danke fürs Zuhören erstmal heute. Und ja, genießt das Wetter hoffentlich noch den Rest der Woche. Vielleicht auch mit Starting Grid dann auf den Ohren bei einem schönen Spaziergang oder so. Ansonsten passt auf euch auf und dann hören wir uns bald wieder. Keep Racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep Racing auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.